Kanzleifunk 171. Moin Mario.
Moin Klaas, moin Winkekatze und moin Burkhard.
Genau, denn heute haben wir einen Gast. Moin Burkhard.
Hallo.
Den wir jetzt schon über den Mund gefahren sind, aber du kannst uns ja noch umgekehrt plätten und mal ein bisschen erzählen von deiner Reise. Burkhard Küpper, Steuerberater und in der Branche bekannt wie ein bunter Hund, kann man ja inzwischen sagen. Du warst mal zu Gast, Folge 93 war es, glaube ich, im Kanzleifunk. Und das ist bis heute die meistgehörte Folge. Alleine, also nach konservativen Schätzungen, dann 2900 Mal heruntergeladen, die Folge. Du machst ganz schön Furore in der Branche und hast ja auch damals erzählt, dass du schwer über Social Media angreifen wirst sozusagen, dass man dir da nicht entkommen kann. Und so ist es seither auch gekommen. Ja, also wenn ich Facebook aufmache oder sonst etwas, es dauert nicht lange und dann sehe ich dich. Und jetzt kannst du mal erzählen, wie es dir eigentlich seither ergangen ist.
Ja, stimmt. Tatsächlich hat sich die Reise so fortgesetzt, so wie sie angefangen hat. Das heißt, wir haben eine enorme Sichtbarkeit bekommen, haben unseren Mandantenstamm deutlich ausgeweitet. Ich glaube, damals müssten wir so 2.500 Kunden gehabt haben. Jetzt haben wir knapp 4.000 Kunden. Wir wachsen monatlich so ungefähr mit 150 Kunden monatlich konstant und haben inzwischen Zeit, ich habe das jetzt nicht genau gezählt, aber ich schätze mal ungefähr 150 Mitarbeiter. Vielleicht sind es auch 160 schon. Wir werden also im nächsten Jahr auf jeden Fall die 200er Mitarbeitergrenze überschreiten.
Ja. Und, damals hast du gesagt, du wendest dich vor allen Dingen an KMU, ne? Und zwar auch ganz gezielt. Ist das nach wie vor?
Ja, genau. Also wir arbeiten nicht für Konzerne, also für größere Strukturen, also für Strukturen, die einfach in Konzernstruktur sind, sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner. Das hat etwas mit den Entscheidungsprozessen zu tun. Wir arbeiten gern halt mit dem Unternehmer selbst zusammen, also dem eigentümergeführten Unternehmen, entweder als Einzelunternehmen oder als GmbH, oder aber eben stark eigentümergeführt. Weil wir einfach die Kommunikation mit dem Kunden mögen. Aber da sind wir ja nicht anders als viele andere Kollegen. Das heißt, ganz viele Kollegen haben ja diesen Berufsstand ja gerade deshalb gewählt, weil man mit so vielen coolen Unternehmern halt auch in Kommunikation steht und denen einfach weiterhelfen kann. Also insofern, da unterscheiden wir uns, glaube ich, nicht in der Branche. Wo wir uns unterscheiden, ist die Kundenansprache und die Frage, welche Dienstleistung wir anbringen. Das hat aber inzwischen Zeit gegenüber früher eine ganz andere Dimension angenommen, damit man das so ungefähr vorstellen kann. Wir haben circa 40 Umwandlungsfälle pro Monat, die wir durchführen, vielleicht 50 pro Monat, also werden wahrscheinlich mit weitem Abstand bald irgendwann die Nummer 1 sein, was die Umwandlungsfälle in Deutschland angeht. Bei dem Mandatswachstum sind wir Nummer 1 mit Abstand, wenngleich man das auch alles mit viel Verantwortung sehen muss, denn wir haben in der Zeit natürlich auch Dinge erlebt, die uns nicht gefallen haben, Mitarbeiter, die ausgefallen sind, Dinge, die passiert sind und so weiter, haben da viel raus gelernt. Haben uns auch von sehr vielen Kunden getrennt. Wir haben auch insgesamt von 700 Kunden haben wir uns getrennt. Da haben wir aktiv dann gesagt, wir wollen nicht mehr zusammenarbeiten und sind trotzdem, obwohl wir uns von so vielen Kunden getrennt haben, jetzt bei 4.000 Kunden. Wir haben also stärker gestanden, weil nicht jeder passt zu dem, was wir sind und nicht jeder Kunde passt zu uns. Also das ist, da muss man auch ein bisschen Fokus sagen. Das wäre auch ein Verbesserungsvorschlag, glaube ich, an viele Kollegen, dass die sich überlegen müssten, ob die überhaupt mit jedem zusammenarbeiten sollten. Denn wenn man ganz ehrlich ist, dürfte jede Kanzlei sehr schnell so 5 Kandidaten nennen, die quasi den Kanzleiablauf erheblich stören, weil sie A, chronisch unzufrieden sind, obwohl sie gut betreut werden, oder weil sie einfach nicht in die Organisationsstruktur passen oder was auch immer. Und ich kann jeder Kanzlei nur raten, sich von diesen Personen zu trennen. Das entlastet die Mitarbeiter, die Zufriedenheit steigt bei den Mitarbeitern, wenn man sich nicht mit diesen Menschen eben, das ist ja nicht schlimm, man muss ja nicht für jeden arbeiten, das muss man ja auch erstmal akzeptieren für sich, dass man eben auch
er ist vielleicht einfach anderswo besser aufgehoben.
Ne? Ja, genau, vielleicht passt ja einfach nicht. Ich sage immer, es liegt dann vielleicht an uns, dass wir vielleicht nicht gut genug supporten, dass wir nicht gut, das will ich ja gar nicht auf den anderen, sag ich mal, übertragen. Aber
der ultimative Trennungssatz, das liegt nicht an dir, Schatz.
Es ist mein Fehler. Ja. Ja, genau. Und es liegt vielleicht an der 19-jährigen blonden Auszubildenden, aber ansonsten ist es wirklich ausschließlich mein Fehler. Ja, wir haben ja, was ja spannend ist, Burkhard, du bist ja neben Alex Fischer ja trotzdem sozusagen für viele Kollegen so der Advokat des Teufels eigentlich. Da sagt man, der macht da was und in Indien wird er nur gebucht und der betreut die gar nicht und verspricht alles und hält nichts und alles eine Luftnummer und ist sowieso alles eine Schande für den Berufsstand. Das ist ja tatsächlich von vielen Kollegen, glaube ich, eine Betrachtung. Und ich glaube tatsächlich, ohne dass sie sich mit dir beschäftigt haben, also wer du bist, was du machst, dass es nicht vom Himmel gefallen ist, dass dahinter auch, glaube ich, harte Arbeit steckt, dahin zu kommen, auch mit einer klaren Strategie. Man kann ja auf den einen oder anderen Videos, wie gesagt, man wird ja von dir nicht verschont, wenn man auf den sozialen Medien unterwegs ist. Auch wenn man bei anderen üblichen Verdächtigen, die über Skalierungssysteme berichten, tauchst du ja sehr schnell als Testimonial irgendwie auf. Und die Jungs sind ja meistens auch verteufelt in dem Berufsstand der Steuerberater. Und deswegen finden wir es eigentlich auch mal spannend, mal zu sprechen, sozusagen, soweit du das magst, praktisch den Vorhang mal zu lüften und zu sagen, wie ist es denn, wenn man den lüftet? Sitzen da jetzt 400 Filipinos, die nicht deutschsprachig irgendwelche Zahlen eintippen, sitzen da normale Steuerfachangestellte? Wie läuft so ein Onboarding? Und natürlich, was dann die Kollegen auch interessiert, jede kleine Kanzlei hat ja schon ein Problem, neuen Mitarbeiter zu finden. Wie schaffst du das, wenn du monatlich um 150 Mandate wächst? Wie gesagt, dann muss das ja auch irgendjemand tun, trotz digitaler Systeme. Irgendwas muss ein Mensch zum Glück ja noch tun. Wie findest du die Leute, die dann auch zu dir passen, die auch so ein Wachstum mittragen? Und was ich denke, so von deinem Ansatz her, dass du ja nicht so für Stillstand, glaube ich, stehst. Und wie du das machst mit Steuerfachangestellten, die ja eher Veränderungen mit, bitte nicht gegenüberstehen, die immer wieder mitzunehmen auf eine Reise. Und jetzt habe ich so viel verschachtelte Fragen gestellt und du kannst dir ausdenken, worauf du jetzt antworten möchtest.
Okay, ich versuche das mal Stück für Stück anzufangen. Also erst einmal, ja, es gibt einen Marktbegleiter im Markt, Alex Fischer, und da gibt es schon mal die erste großes Missverständnis zwischen den Kollegen und mir. Ich habe kein Verständnis dafür, dass wir einen Nicht-Berufsträger unserem Markt überlassen. Das heißt, das finde ich völlig indiskutabel. Ja, dass ich halt auch einige von den Konstruktionen, die Alex Fischer dort wählt, für recht fragwürdig. Also insbesondere das Genossenschaftsmodell, wo er ja propagiert, dass die Leute quasi dort Urlaubsreisen über die Genossenschaft als Förderung der Mitglieder werten können und so weiter. Ich halte das für eine rechtliche Fehlbeurteilung und ich glaube, dass das alles kapitalertragsteuerpflichtig ist. Und diese Personen, die Alex Fischer, weil der eine große Community aufgebaut hat, eben folgen, die haben eben später dann die Probleme bekommen. Ich sage denen das immer, dann ist für mich immer das Beispiel, stellt euch vor, das ist, ich habe recht und die Kapitalertragsteuerpflicht ist richtig. Dann kommt die von Richter, der keine Ahnung von Steuern hat und der hört einfach, dass die letzten 4 Jahre, mit dem Prüfungszeitraum 48, also 12-mal eben 4 Jahre 48 Kapitalertragsteuererklärung nicht abgegeben hat. Der kennt nur die Einkommensteuererklärung und ab diesem Zeitpunkt braucht ihr Glück. Ja, weil das heißt, da wird es richtig eng dann für euch, dann in dem Augenblick, wenn ihr vor dem Richter steht. Also da bin ich eine komplett andere Auffassung. Wir vertreten die Auffassung, dass im Steuerrecht so viele Möglichkeiten bestehen, für den Steuerpflichtigen Steuern zu sparen, mit ganz normalen Mitteln, die einfach nicht angewendet werden. Ob das eine GmbH-Struktur, ob das eine Holding-Struktur, ob das Rückstellungspositionen, ob das, keine Ahnung, Verpflegungspauschalenverdoppelung ist oder was auch immer, die einfach von den Kollegen einfach nicht genutzt werden. Also das ist einfach, und das ist so, weil ich jeden Tag ja Analysen durchführe, Analysen von Mandanten, die bis zu dem Zeitpunkt noch nicht meine Mandanten sind. Vielleicht kriege ich auch genau die, die einfach so gerade nicht so ganz toll beraten sind, die dann zu mir kommen. Aber faktisch ist, dass ich jeden Tag eben einfach nicht optimierte Mandanten auf den Schreibtisch bekomme. Und dann wende ich halt dieses Wissen strukturiert an. Und dieses Wissen, also erstmal die erste Botschaft ist, ich vertrete die Auffassung, dass wir uns von Alex Fischer den Markt nicht wegnehmen lassen sollten als Steuerberater, dass wir das besser als Steuerberater können. Dass die auch Dinge wie Betriebsaufspaltung und andere Dinge viel besser beinhalten wie ich. Und hinter Alex Fischer steht nun Udo Heimann, der auch kein Steuerberater ist. Und Sascha Drache, der noch nicht mal Rechtsanwalt ist, auch kein Steuerberater ist. Also, und Schommert, glaube ich, heißt der Genossenschaftspapst da, der auch kein Steuerberater ist. Also das ist alles sehr dünn auf der anderen Seite. Wohingegen bei uns, wir sind 150 Leute stark, sind, glaube ich, ich habe es nicht gezählt, 15 Berufsträger dabei. Also ich bin auch gar keine One-Man-Show, auch wenn ich bin quasi die Person, die ganz vorne steht von einer Riesengruppe von Menschen, die da ist. Und das ist eben auch dann der Punkt, wo man sagen muss, wenn man skalieren möchte, also wenn man sich vergrößern möchte, muss man halt Strukturen schaffen. Und diese Strukturen haben wir geschaffen. Das heißt, wir haben überall Standorte mit ungefähr 10 Personen. Das heißt, wir haben pro Stadt quasi einen Standortleiter und dort hat er dann Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte, Bilanzbuchhalter, Datenerfassungskräfte, du hast auch immer pro Standort getrennt und die verwalten halt quasi ihren Mandantenbestand. Weil das ist eine Auffassung, die ich habe. Steuerberatung ist ein personenbezogenes Geschäft und die Leute sollen sich kennen. Also das nochmal vielleicht der zweite große Baustein, dass ich wir sind auch Digitalisierungsexperten, aber wir glauben, Steuerberatung ist ein persönlich bezogenes Geschäft. Das ist Nummer 2. Dann Nummer 3. Ich glaube einfach, dass wenn man an der Spitze einer Organisation steht, wie ich das tue, dann ist es natürlich immer dann eben die Kontrolle, die man ausüben muss, wo funktioniert irgendwas nicht. Das heißt, man kontrolliert dann, gibt es irgendwo eine Google-Bewertung, die negativ ist? Gibt es einen Mitarbeiter, der irgendwie weggeht? Gibt es Beschwerden, wenn meine Mobilnummer ist so bekannt? Das heißt, sobald irgendein Kunde unzufrieden ist, schickt er mir eine Nachricht. Und ich habe da, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild von der Situation, wenn irgendwas schief geht. Auch bei uns sind Dinge schiefgegangen. Das ist ganz normal. Dafür sind wir einfach zu viele Menschen, zu viele Sachverhalte, zu viele Kunden. Aber wir kümmern uns halt darum und das auch sehr akribisch. Und wir haben eine sehr, sehr gute Durchnetzung und so weiter von gucken nach, was passiert. Und wir leben natürlich aber auch, dass es auch zum Online-Markt dazu unter Fake-Bewertung ist. Das ist eben das, wenn gerade Alex Fischer, wir sehen immer dann, wenn wir irgendwas launchen, das erste ist immer ein Beispiel, das Buch. Das Buch ist erschienen und bevor das Buch überhaupt ausgeliefert worden ist, gab es schon die ersten Negativrezensionen. Also das Buch konnte noch nicht in den Händen gehalten werden und dann gab es schon die ersten Negativrezensionen. Das haben wir dann auch versucht gegenüber Amazon darzustellen. Ich habe ja gar kein Problem, dass jemand sagt, das Buch, was ich herausgabe, ist blöd. Das ist ja auch dann zulässig, kann ja jeder sagen. Aber man sollte es dann wenigstens gelesen haben. Also das setze ich dann schon mal voraus und dann sieht man einfach daran, wie Online-Marketing funktioniert. Das sind halt andere Leute, die löschen die dann auch regelmäßig, weil natürlich auch Amazon nach Argumentation danach sehen kann, das sind halt einfach keine substantierten Bewertungen, sondern tatsächlich Marktbegleiter, die dann eben in dem Augenblick dann diese Negativbewertung aussehen. Und vielleicht auch nochmal.
Ich muss einmal dazwischen schreiten. Also ich weiß, Alex Fischer Düsseldorf ist nicht nur des Teufels Advokat, sondern wahrscheinlich in der Branche so unbeliebt. Aber er ist nun mal nicht hier. Er kann sich jetzt ja auch schlecht verteidigen. Also wir können ja auch nur von außen gucken. Ja, von daher vielleicht.
Ja, ein okay. Aber ich will. Aber
wir dürfen uns hier schon mal austoben, Klaas, finde ich. Ja, also das sind ja Sachen. Wir wollen ja hier heute. Das ist ja auch ein Podcast, wo wir unseren Herzen mal freien Lauf machen. Ja, so den einen Advokaten des Teufels haben wir hier live sitzen. Über den anderen reden wir und hinterher kann man ja gucken, wer ist Engelchen und Teufelchen, je nach Betrachtung. Und man darf ja eins auch nicht vergessen. Es gibt tatsächlich genügend Berufskollegen, die auch an den Webinaren mitgemacht haben von Alex Fischer und die sogar rausgehen und sagen, es ist super. Und da kann ich nur mal sagen, weil da bin ich bei Burkhardt, dann kommen die zu mir an und sagen, ey, wirklich, der Typ, der denkt so quer und ist so geil und wir sind so blöd und der macht so cool. Und dann gehst du mit ihnen die Sachen mal durch. Und dann hat er, also erstens lässt er einen Teil der Geschichte häufig mal weg, ja, weil wenn du sie nämlich zu Ende erzählst, bis zum Beispiel zu einer Endausschüttung und so weiter, dann ist der Vorteil schon mal wieder gar nicht mehr da. Und andere Modelle hat er, ja, die sind theoretisch ganz schön, aber wenn du die Gestaltungskosten abziehst, machen die eigentlich auch nicht mehr so richtig Sinn, ja. Wenn ich jetzt also einen Zinsvorteil haben will, von was ich einen PKW kaufe und so, und aber ich gucke, was ich dafür tun muss mit der Vermietung über die Frau und den ganzen Scheiß, da ist immer noch die Frage, macht das wirklich noch so viel Spaß? Da muss es schon ziemlich dicke Karre sein. Und dann ist die Frage, wenn jemand so eine dicke Karre hat, hat der Bock, weil er vielleicht, keine Ahnung, 300 Euro mehr hat, sich mit so einem Wahnsinn zu beschäftigen. Trotzdem ist es ein heißes Thema. Trotzdem finde ich, ist es auch eine Chance für die Branche, dass es jemanden gibt. Denn eins ist doch, wenn wir mal ganz ehrlich alle zu uns sind, die Lebenswirklichkeit. 90% der Steuerkanzleien sind so von Arbeit erschlagen, haben keine unternehmerische Struktur und verwalten die Sachen ab. Genau das, was die Mandanten immer kritisieren, findet doch tatsächlich irgendwo statt. Und ich sag mal, da sind natürlich Menschen wie jetzt Alex Fischer oder auch Burkhardt, die dann sagen, nee, also wir machen Beratung. Und ich, vielleicht kommt daher auch schon der Reiz nach dem Motto, du Penner, ja, weil du denen das sagst, dass es das gibt, muss ich das jetzt prüfen. Ich bin aber froh, wenn ich die FIBO irgendwie durchkloppe und mich um gar nichts kümmern möchte, weil ich gar nicht weiß, wie ich das zeitlich leisten soll. Also das ist ja auch ein Ist-Zustand, glaube ich, über die Branche, wenn wir ganz ehrlich zueinander sind.
Ja, ja, und also ich würde es auch so beschreiben, also der hat halt geschafft, die Leute für etwas zu interessieren und auch zahlen zu lassen, was Steuerberater nicht schaffen.
Ja. Ja, also vielleicht aber nochmal, lass mich nochmal 2, 3 Dinge ausführen. Also ich will einfach nur mal ein paar Legendenbildung aufhören. Das erste ist einmal die Legendenbildung in meiner Person. Ich habe keine Kooperation mit Alex Fischer. Wir sind Marktbegleiter. Das heißt, er hat einen Markt, ich habe einen Markt und wir haben keine Kooperation. Und wir arbeiten noch nicht zusammen in irgendeiner Art und Weise. Und ich möchte auch einfach, dass seine Gestaltungen werden bei mir auch nicht angewandt. Also zumindest, klar, es gibt Steuerrecht, was uns allen gleich ist, aber diese Genossenschaftsmodelle und so weiter wenden wir nicht an, weil wir die für höchst fragwürdig halten. So, das vielleicht nochmal als ein Punkt. Zum Zweiten, ihr habt mich vorhin eine Frage gefragt, wie geht das, dass in dieser Branche, wo wir eigentlich so eine Personalarmut haben, überhaupt so skalieren können. Und es gibt genügend Mitarbeiter, die arbeiten halt nur bei anderen Steuerberatern. Ja, das heißt, wir haben im letzten Jahr haben wir 100 Leute angestellt, in den letzten zwei Jahren 100 Leute angestellt. Also das heißt, es sitzt genügend Leute da. Wir müssen nur als Steuerberater bereit sein, dann auch die Personen, die diese Personen finden können, eben zu bezahlen. Also Headhunter oder andere Strukturen. Das heißt, oder Online-Marketing, Social Recruiting oder was auch immer, müssen wir halt bereit sein zu bezahlen. Und das ist halt unser Weg. Das Problem ist bei vielen Steuerberatern, dass sie einfach glauben, dem Mandanten eine Leistung zu bieten, nicht zum Beispiel nicht die Mittelgebühr abzurechnen. Wir rechnen zum Beispiel immer die Mittelgebühr ab bei allen Leistungen. Und wenn man dann keine Mittelgebühr abrechnet, dann wirtschaftet man nicht genügend Investitionskapital und hat dadurch, dass man nicht genügend Investitionskapital hat, keine Möglichkeit, dann zum Beispiel einen Headhunter zu bezahlen. Denn der muss ja aus diesen Gewinnen heraus bezahlt werden, die man mit dem Mandat erwirtschaftet. Und wenn man glaubt, dass man mit Low-Budget-Politik quasi dem Mandanten einen Gefallen tut, dann wird man einfach sich die Innovationsfähigkeit einfach nicht nehmen. Und das ist, glaube ich, der zweite Punkt, wo ich sagen muss, dass die Leute, also erster Punkt war, sich von den richtigen Mandanten trennen. Zum zweiten einfach auch konsequent abzurechnen. Es bringt gar nichts, irgendwie die Preise zu unterbieten zu wollen, weil der Kunde, der sucht nicht zwingend nach dem Preis, sondern der sucht nach der besten Leistung für ihn selbst. Und deswegen kann ich den Kollegen nur raten, dann auch die Mittelgebühr, die das Gesetz eben oder die Richter für die angemessene Gebühr halten, eben auch anzusetzen. Und damit kriegen sie auch dann eben in dem Augenblick dann auch dieses Potenzial, um eben dann auch heraus Innovationen eben oder Mitarbeitersuche eben bezahlen zu können. Das vielleicht an dieser Stelle auch nochmal. Zum Weiteren, die Fragestellung ist, wie kriegt man das mit dem so vielen Mandatsboarding eigentlich hin? Also wie kann denn überhaupt die Qualität sichergestellt werden bei so vielen Mandanten, die ankommen? Das ist eigentlich eine relativ simple Lösung. Wenn man 150 Mandanten annimmt, dann hat man eine Person, die nichts anderes macht, als Mandanten anzulegen. Wir haben bei uns anderthalb Personen, die machen nichts anderes, als Mandate anzulegen. Die fordern Ausweise an, die machen die Vollmachten, die machen nichts anderes. Aber dadurch, dass die das natürlich jeden Tag tun, ist deren Arbeit viel effizienter, als wenn man das einem Steuerfachangestellten überträgt, der nebenbei noch 50 andere Mandate nebenbei bucht oder so, und der dann, oder 25 oder was auch immer, und der dann überlastet ist und das dann eben vielleicht doch nicht so gut wird. Also das heißt, in dem Augenblick arbeiten wir mit dem System der Wiederholung, und das, was sich wiederholt, lässt sich in der Regel effizienter gestalten. Wenngleich ich persönlich der Meinung bin, das habe ich auch den DATEV-Entwicklungsteams gesagt, mit denen wir uns mal getroffen haben, dass die DATEV da viel zu beitragen könnte, wenn sie mal die Auslieferungszustände der Programme verbessern würde, weil es macht zum Beispiel keinen Sinn, dass wir in dem Programm anhaken müssen, der Steuerberater ist empfangsbevollmächtigt, weil das bei 95% aller Kollegen richtig ist oder bei 99% aller Kollegen. Und warum wir dann den Haken da setzen müssen, habe ich wenig Verständnis für, weil das einfach, die paar, die es nicht sind, können es ja rausnehmen, aber der größte überwiegende Teil würde das richtig ankreuzen. Und wir haben wir alle Arbeit und müssen eine Person hinsetzen, die dieses Kreuz hier macht dann einfach. Und das ist einfach Zeitverbrennung. So, das vielleicht dazu. Dann die Situation, wenn man, sag ich mal, einfach in der Steuerberatung, so wie wir vorgehen, wir haben ja zum einen dieses Standardgeschäft, das heißt also das, was jeder Steuerberater auch hat, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüsse, Steuererklärung. Und auch private Steuererklärung. Wobei wir auch dort den Fokus haben, wir nehmen private Steuererklärung nicht an, wenn wir nicht auch das Unternehmensmandat haben. Also das heißt, wir haben eine starke Fokussierung, reine Einkommensteuerfälle sind aufgrund der geringeren Umsatzwerte einfach für uns zu unwirtschaftlich. Das kann man auch profitabel gestalten, das will ich gar nicht. Aber da muss man sich sehr, sehr darauf konzentrieren und da eine höhere Durchsetzung bekommen, wie das zum Beispiel Lohnsteuerhilfevereine machen. Die können, glaube ich, auch damit verdienen, obwohl ihre Gebühren viel niedriger sind, kann man da auch, glaube ich, irgendwas rausholen. Das heißt, hier die Fokussierung auf das Unternehmensmandat bei uns ist ein wesentlicher Bestandteil. Wir haben zum Beispiel ungefähr 2/3 Unternehmensmandate, 1/3, Privatmandate und tendenziell fallend. Also das heißt, das war früher mal 50-50 und ist inzwischen schon zu 2/3, 1/3 Tendenz eben weiter abfallende Einkommensteuermandate hingezogen. Dann der nächste Punkt. Wir generieren Mandate online. Das heißt, die Mandate kommen zu uns mit einem Veränderungswillen, weil sie vorher nicht zufrieden gewesen sind. Denn der Kunde geht nicht einfach so ins Netz und klickt auf einen Steuerberater. Das macht er, weil er vorher unzufrieden ist. Also irgendwas ist passiert. Entweder ist eine Betriebsprüfung dabei gewesen, die nicht richtig gelaufen ist, ist nicht richtig angerufen worden und so weiter. Das heißt, dieser Wechsel, wenn man glaubt, dass wir in eine bestehende, gute, funktionierende Mandatsbeziehung eingreifen können, das ist ein Irrglaube. Das kann man auch mal, kann das passieren, aber im Wesentlichen sind es unzufriedene Mandate. Das heißt, eigentlich ist die Frage viel vorher, was ist vorher schiefgelaufen, dass das Mandat selber weggeht. Also irgendwas muss ja in der Kommunikation nicht so oder irgendwo das nicht richtig gelaufen haben. Und wir sind halt nur, weil wir ein prominenter Anbieter sind, dann vielleicht einer der ersten, die gefragt werden, weil wir einfach sehr präsent sind. Denn und das ist halt einfach so, wenn ein Steuerpflichtiger einen Steuerberater hat, mit dem unzufrieden ist und wechseln möchte, dann an wen denkt er denn? Entweder hat er einen vom Freund empfohlen bekommen oder der geht ins Internet und wenn er uns dann sieht, dann sind wir halt geborene Ansprechpartner. So, das dazu. Dann ein weiterer Punkt, du hast eben angesprochen, dass ich im Testimonial entsprechend bin bei anderen. Ja, ich bin Testimonial bei Dirk Kräuter und bei den Baulichs. Ich glaube, dieses Testimonial bezog sich jetzt gerade auf die Baulichs. Jetzt muss man sagen, dass die Baulichs Teufelsadvokat sind, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, denn die Baulichs haben zum Beispiel Daniel Tewesche als den Kanzleicoach quasi überhaupt dahin gebracht, seine Kanzleitätigkeit durchzuführen. Also wenn die denn so schlecht sind, dann müsste Daniel auch komplett schlecht sein. Und ich sage mal, ich schätze Daniel schon, dass der auch schon Innovationsimpuls und vielen Steuerberatern geholfen hat im Bereich der Digitalisierung. Also insofern muss man da ein bisschen auch die Sachen mal sortieren, nur weil der Weg vielleicht, oder die Menschen dort, die sind vielleicht einem unbequem, sind zu jung oder zu unerfahren wirken, heißt aber nicht, dass deren Instrumente verkehrt sind. Also ich kann zum Beispiel, Daniel kenne ich ja persönlich, ich kann, glaube ich, nicht erkennen, dass der irgendetwas Schlechtes macht. Auch wenn ich glaube, dass er nicht alles so macht, wie es, glaube ich, wie es meiner Ansicht nach richtig wäre, aber er macht, glaube ich, nichts Schlechtes oder so. Also deswegen muss man das immer ein bisschen relativieren und sortieren. Und man muss auch sehen, Online-Marketing steht ja jedem offen. Das steht ja jedem Kollegen auch offen, ja. Und auch so wie ich habe ein Buch geschrieben, ja, das ist jetzt Bestseller Platz 1 geworden. Ja, da gab es Ärger bei der Veröffentlichung, weil natürlich viele Leute darüber dann gesprochen haben. Ich habe viele Shitstorm abbekommen. Das ist aber normal. Also in dem Augenblick, wenn man so etwas tut, dann weiß man, dass so und so was an Shitstorm kommt. Das ist automatisch. Das kommt, das ist auch okay. Damit muss man leben. Denn das ist ja so, ich bin früher in der Politik gewesen, kann ich hier so sagen, FDP-Parteimitglied, FDP-Parteivorsitzender und so weiter und habe natürlich gewusst, wenn ich in einen Raum gehe und ich habe 5 Leute, die gegen mich sind, habe ich aber 2 Leute für mich. Und wenn man als FDP zum Beispiel 10% des Marktes abdeckte vorher und man plötzlich 2 Supporter von 10, dann hat man eine Verdopplung seiner Supporter bekommen. Das muss man also deswegen mit Widerstand zu leben unter der Auffassung, das ist okay. Und ich habe auch viel Verständnis dafür, dass die Kollegen sich unter Druck gesetzt fühlen. Gleichwohl ist es doch eine Riesenchance. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Buch geschrieben, Steuernanlage. Ne? Das Buch kann man ja kritisch bewerten, aber vielleicht nimmt man einfach dieses Buch und liest es durch und guckt nach, irgendwas wird ja dabei sein, was man vielleicht so in dieser Gänze noch bisher nicht gesehen hat oder so nicht konsequent anwendet und übernimmt das einfach in seinen Ton und hat das dann auch da mehr Menschen mitgeholfen. Oder wenn man sagt, ich habe nicht genügend Zeit, meine Auszubildenden quasi auszubilden, nimmt dieses Buch und sagt, lies das mal durch. Wir haben ja auch Bücher von ganz vielen Kollegen gelesen. Also ist ja nicht so, als wenn ich habe zu Hause, ich kriege jede Woche 5 Bücher reingebracht und lese die von Kollegen natürlich. Und wenn dann eine tolle Tipp da drin steht, dann nehme ich das natürlich auch. Und ich kenne, ne, in der Branche kennen wir uns natürlich. Ich kenne den Alex Fischer, ich kenne den Christoph Juhn, ich kenne den Martin Richter und so weiter. Wir kennen uns ja untereinander. Das heißt, die da offensiv sind, da bin ich ja nicht alleine. Das heißt, in Deutschland gibt es halt 5, 6 Leute, die sehr präsent sind, die sich die Aufmerksamkeit der Online-Welt teilen, aber von 100.000. Ne? Aber, und die meisten kennen sich davon. Also den Elias kenne ich zum Beispiel nicht, da bin ich jetzt noch, den wollte ich mal jetzt ansprechen, dass wir mal Kaffee trinken gehen. Aber ansonsten sind das so die Marktteilnehmer. Also vielleicht, man muss das alles, man kann ja mich verteufeln, das ist ja okay, also dann bin ich halt der Teufelsadvokat, da kann ich ja mit leben. Aber vielleicht sollte man auch eine Reflexionsfähigkeit haben. Wieso passiert das überhaupt, dass ich so einen Erfolg habe? Denn neben diesem Standardgeschäft bieten wir halt eben auch Bücher an, Seminare an und 1-zu-1-Beratung. Und das im Hochpreissegment. Das heißt also, damit das auch vielleicht, das werden auch viele interessieren, dann lüfte ich mal ein Geheimnis. Also im letzten Jahr haben 2 Stunden meiner Lebenszeit 5.400 Euro gekostet für den Mandanten. Mit Vorbereitung, Nachbereitung und was dazu. Aber das ist quasi das
Mann. Lass uns den Podcast schnell machen, Klaas. Lass ihn uns schnell machen.
Meinst du, das wird doch zu teuer? Sehr schnell. Nein, also aber ich komme ja schon in den Knast, weil hier schlecht über Dritte geredet wird, die nicht da sind.
Ja. Nein. Also
aber die Rechnung sagen, kannst du dann zahlen,
Mario. Das heißt, in dem Augenblick, ich will einfach nur sagen, das würde sich früher gar keiner vorstellen können, was ist. Aber ich kann allen Kollegen nur sagen, die Mandanten sind bereit, für gute Leistung zu bezahlen. Wenn man den Mandanten sagt, ich nehme mir Zeit und ich kann Dinge vielleicht schneller oder so als andere, aber dann nimmt man sich halt 4 Stunden Zeit oder 6 Stunden an einem Tag, das spielt doch gar keine Rolle. Wenn man es schafft, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten, ist er auch bereit, entsprechende für die Dienstleistung eben zu bezahlen. Und das freut mich einfach, weil ich bin zutiefst der Überzeugung, unsere Kernaufgabe ist es doch, den Mandanten zu einem steuerlich niedrigen Ergebnis mit den im Gesetz stehenden Mitteln zu besorgen. Und das nur mit legalen Dingen, nichts Illegales. Das ist ganz wichtig, dass wir nur mit den legalen Dingen, und das ist auch nochmal vielleicht für die Kollegen, die dann auch nochmal diese Argumente bekomme ich ja, damit ich mal ein paar Legenden einfach mal breche. Es wird ja gesagt, Herr Köper, der wird ja ganz viele Betriebsprüfungen kommen. Das ist aber komisch. Ich habe nur ein Drittel der Betriebsprüfungsdichte, die die Kollegen haben. Ich kann ja sehen, was statistisch gesehen an Betriebsprüfungen stattfinden müsste. Und wir haben nur ein Drittel dieses Wertes. Nur ein Drittel dieses Wertes. Aber, und das kann ich so sagen, wir haben ja 4 Jahre in Folge 100% Erledigungsquote fristgerecht. Das heißt, das ist zum Beispiel ein weiterer Punkt unseres Erfolges. Das heißt, wir halten diese Fristen ein. Das war in der Corona-Zeit viel schwieriger, aber die Fristen wurden ja auch erheblich erweitert, weil wir natürlich durch Corona-Hilfen, Kurzarbeitergeld und Homeschooling und Corona-Impact, wir haben zweimal bei uns Sekretärstolltreffer gehabt, da mussten wir das ganze Büro nach Hause schicken. Das trifft ja bei uns genauso wie bei den Kollegen zu. Ja, das heißt aber, wir haben 4 Jahre in Folge 100% aller uns eingereichten Unterlagen fristgerecht.
Aber warte mal, Burkhard, bevor wir zu sehr abdriften, du hast ja einmal noch mal kurz zum Buch. Also der Titel ist Steuern, nein, danke.
Genau.
Und
die Steuersparstrategie.
Genau. Und was steht da inhaltlich so drin? Ratterst du sozusagen einmal die Klaviatur durch zu welchem Thema? Also mal, was ich als Beispiel Verdopplung, Verpflichtungsmehraufwendung, dass ich das eben gegen die Pauschale machen kann. Also, dass du so 1:1 Sachen oder was ist die Zielgruppe? Also, ich denke, für Unternehmen grundsätzlich, weil das ja auch deine Zielgruppe ist.
Also, das Buch richtet sich an Unternehmen und Steuerberater. Ja, und das hat erstmal die Situation. Der Hintergrund ist der, ich muss ein bisschen kurz ausführen, damit man das versteht. Ich habe, als wir uns diesen Fokus gesetzt haben zum Steuern sparen, habe ich hingesetzt und habe einfach die gesamte Steuerliteratur der Zeitschriften der letzten 10 Jahre gelesen. Ich habe wirklich jede Zeitschrift gelesen und jedes Mal, wenn ich etwas gefunden habe, was zum Thema Steuern sparen passt, habe ich diesen Artikel abgespeichert, habe den archiviert, habe den reingeschrieben in eine riesengroße Tabelle und habe das angefangen zu strukturieren. Und dann kam der erste Effekt raus, dass man sagen musste, man fängt an, dass man eine Struktur da reinbringt. Das heißt, wir unterscheiden die verschiedenen Arten des Steuersparens. Ist es nur gestundete Steuer? Ist es entsprechende Negativsteuer? Ist es erstattet? Ne? Das heißt, das kann man im Buch lesen, dass es verschiedene Arten des Steuersparens gibt, dass man das einfach mal wissen muss. Dann sind wir hingegangen in die verschiedenen Strukturen, dass man sagt, bei der Optimierung der Familienstruktur, also keine Ahnung, Nullzonenhebung der, also Grundfreibetraghebung der Kinder, Grundfreibetraghebung vielleicht der Eltern oder was auch immer. Das heißt, nie zu negativen Einkünften kommen lassen, weil man dann in dem Augenblick dann die Grundfreibeträge verlegt, einfach dieses, da kann man was machen. Oder dann sagen wir hingegangen, die Unternehmensform, bist du überhaupt in der richtigen Unternehmensform unterwegs oder bist du in der richtigen Unternehmensstruktur unterwegs? Das heißt, diese 15 verschiedene Wege, wie man vorgehen kann, habe ich dort erläutert. Und dann ganz konkret innerhalb der Dinge Einzelpunkte. Ich glaube, ich habe es nicht gezählt jetzt hier, 100 Punkte, 150 Punkte, konkrete Punkte zum Thema Steuern sparen. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, ich habe es nicht gezählt, weil das Buch ist ja irgendwann vor einigen Monaten fertig geworden. Und dann, was mir auch noch ganz wichtig war, Steuerfallen. Weil das ist das, meine Tagespraxis, jede zweite Analyse endet mit bisher nicht erkannten Betriebsausspaltungen, nicht erkannten notwendigen Betriebsvermögen oder Sonderbetriebsvermögen. Und da sind ja Familien, wenn wir das nicht entdecken, dann vernichtet die sich deren, ich meine, die Steuerberater verstehen das ja, wenn ich eine Betriebsausspaltung auslöse und dann hinten das alles versteuert wird, dann vernichtet das manchmal alles, was die Menschen jemals aufgebaut haben. Das muss doch unsere Verpflichtung sein, die davor zu bewahren, auch wenn wir die Sachen vielleicht vom Vorberater bekommen haben oder ähnlich. Und deswegen ist ein Teil eben auch das Thema Steuerfallen da drin, also das, was der Mandant in Unkenntnis auslöst, weil der, keine Ahnung, diese sachliche und personelle Verflechtung bei Immobilien halt einfach nicht drauf hatte oder weil eben aus unterschiedlichen Gründen, das steht da eben auch drin. Und das ist eben gerichtet, es ist ein Buch ohne Paragraphen. Also ich glaube, ich müsste nachgucken, ich habe gar keinen einzigen Paragraphen genannt im Buch, weil es sich eben an Unternehmer und andere richtet. Und damit natürlich auch ein Bestandteil des Buches ist die Simplify-Strategie. Also zu sagen einfach, bitte jetzt nicht mit sagen, das ist Absatz 2, Satz 3 oder was auch immer, sondern einfach den Inhalt, die Regelung. Denn am Schluss hat ja Politik immer etwas, was sie regeln wollten. Und wenn man das dann so hat, dann kann man das natürlich für sich auch ansetzen. Und dann versuche ich den Leuten das klar zu machen und versuche auch mal andere Worte zu nutzen. Also zum Beispiel Grundfreibetrag, das verstehen die Leute nicht. Deswegen schreiben wir Nullzone, nennen wir das. Also das heißt, das verstehen die schon eher, dass das eine Zone ist, wo man nichts hat. Oder zum Beispiel IAB, da sagen wir Zukunftsabschreibung. Ja, das heißt, wir benutzen andere Worte damit, auch damit die Leute, weil diese Worte, die wir im Steuerrecht entsprechen, benutzen, die sind für viele Mandanten ja völlig... Die verstehen die nicht. Oder Nießbrauch, also ganz zu Begriff, ne, sage ich immer, guck mal, Nießbrauch ist einfach besetzt, du behältst Eigentum, der andere muss aber versteuern. Wir versuchen das zu simplifizieren, damit die Leute es auch verstehen. Und das scheint, also mir zumindest so ist meine Rückkopplung, ganz gut gelungen zu sein. Natürlich gibt es Leute, die finden das doof. Ist ja okay, sie müssen es ja nicht kaufen. Also es ist nur, ich persönlich glaube, dass ich damit einen riesen Beitrag geben kann, dass mehr am Mandanten beraten wird. Vielleicht nicht durch mich, vielleicht in demjenigen, der das Buch gelesen hat oder das dann für sich umsetzt und so weiter. Und das Buch ist auch nur, das heißt mal, eine Riesenabwandlung von Grundlagenwissen. Das heißt, das ist natürlich auch riesen viel, aber es ist auch nur ein Bruchteil von dem, was wir in den Beratungen durchführen oder in den Seminaren durchführen. So, aber das kann ich vielleicht sagen, das ist vielleicht nochmal ein Impact. Wir beabsichtigen, im April nächsten Jahres eine Steuerberaterschule zu initiieren und mehr Wissen weiterzugeben, nämlich wie man, sag ich mal, Steuerberatung als Unternehmen führen kann. Da geht es darum, welche Gebührenbestandteile hat man, wie ist die optimale Rechnung, wie ist die optimale Finanzierungsstruktur, wie gewinnt man Mandanten, wie gewinnt man Mitarbeiter, welche Tools setzt man am besten ein, wie kann man das Ding verschlanken, wie kann man das effizienter gestalten. Also alles das, was man in der Steuerberatung tun sollte, das werden wir im nächsten Jahr wahrscheinlich April starten und dann wird es auch einer größeren Menge von Steuerberatern zugänglich sein.
Ja, ist so ein 2 Jahre. Gleich mal Mario anmelden.
Ja, unbedingt. Dringend nötig, damit ich mir und meinen Kindern endlich ein Knäckebrot kaufen kann. Es gibt wieder Hoffnung in diesem Leben. Aber ich habe noch mal 2 Fragen zu meiner anfangs verschlüsselten 1 Million Fragen hintereinander stellen Frage.
Dazu hätte ich auch noch 2 Fragen.
Ja. Genau, einmal bleibt noch offen sozusagen. Gibt es die 400 Filipinos, die...
Wir haben weder in Philippinen noch sonst irgendwie. Wir haben alle, unsere Standorte sind alle in Deutschland. Das heißt, da sind wir unterwegs und so weiter. Das heißt, also wir sind in Deutschland unterwegs.
Und wie ist es mit den Standorten? Hast du das dort mit Partnern? Da wird auch gemunkelt, oh, der Küpper macht da das ETL-Modell quasi und überträgt das. Oder bist du alleiniger Partner und das sind angestellte Steuerberater, die Niederlassungsleiter sind?
Also bisher ist es so, ich glaube, wir haben insgesamt so 40 Gesellschaften, insgesamt 12 Standorte, aber Projektgesellschaften und so. Bisher sind wir im Partnerschaftsmodell vorgegangen, das heißt, wir haben mit einem Partner zusammen das gemacht. Wir haben anfänglich mit 50-50 Beteiligung das durchgeführt, haben aber festgestellt, das funktioniert nicht, wenn 2 Leute gleichberechtigt sind, haben dann auf 51-49 umgestellt. Das hatte auch Gründe mit der DATEV, weil die DATEV uns auch eine Bedingung gemacht hat, damit wir als Gruppe entsprechend agieren. Wir sind ja, glaube ich, der 10. größte ASP-Kunde bei der DATEV inzwischen, unter den Top 100 Kunden bei der DATEV. Und die haben uns zur Bedingung gemacht, dass wenn wir als ein Kunde wahrgenommen werden müssen, auch diese 51-49% Schiene haben müssen. Wir arbeiten also mit Partnern, die in den Standorten quasi das halten. Die Partner sind dort jeweils Geschäftsführer. Wir sind nur Gesellschafter. Und natürlich halten wir zentrale Funktionen vor, die quasi allen zur Verfügung stehen, damit wir das professionalisieren können und haben dort die Möglichkeit. Zukünftig wird es das aber auch nicht mehr geben, weil wir sagen einfach, jetzt ist die Gruppe der Partner groß genug geworden. Wir sind jetzt über 10, 12 Partner, glaube ich, jetzt, die dabei sind. Das wird mir dann auch zu anstrengend, weil ich die Partner sehr, sehr gleichberechtigt auf, sag ich mal, mit denen zusammenarbeite, weil ich dann halt in viel zu vielen Diskussionsrunden bin. Und zukünftige Situationen werden nur noch angestellte Steuerberater sein oder Personen, die sich dann aktiv in das Unternehmen einkaufen. In den Partnerschaften haben wir die Leute immer mitgenommen, die haben die Standorte mit auch selbst aufgebaut. Das war aber ein Teil unserer Strategie, dass wir gesagt haben, wir wollen am Anfang viele Leute, die aufs gleiche Ziel hinarbeiten und haben damit dann die Energie einfach vervielfältigen können. Weil alleine wird man das nicht schaffen. Ich selber habe eine Zeit lang 3,5 Millionen Euro Umsatz verwaltet, alleine. Aber das ist einfach, dann bist du ja 24 Stunden nur mit deinem eigenen Mandanten, dann schaffst du halt nichts mehr nebenbei. Das heißt, die Innovationskraft bleibt dann auf der Strecke. Und so haben wir das halt geändert. So, das heißt, früher war, ich weiß gar nicht, wie ETL organisiert ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ja, wir sind so organisiert, dass quasi wir eine Holding haben und wir Holding, gibt's so eine Zwischenholding, aber das spielt jetzt keine Rolle, das ist eine Holdingstruktur haben und darunter sind die ganzen Standorte dann alle verortet und da haben wir dann 51 oder mehr Prozente. Ja, wir bauen ja auch Standorte schon auf, perspektivisch, damit wir Berufskollegen, die dann irgendwann die Prüfung geschafft haben, die dann auch in Verantwortung zu geben, auch das machen wir. Wir geben ja auch Leuten auch schon Chance, auch mitzuarbeiten, dann in der zweiten Reihe und dann auch irgendwann, wenn sie dann soweit sind, dann auch die Führungsfunktion zu übernehmen. Auch das machen wir.
Okay. Du hast vorhin in deiner Antwort gesagt, Leute sollten nicht zu niedrig abrechnen, weil dann haben sie kein Geld zum Investieren, zum Beispiel in Personalgewinnung via Headhunting und sonst was. Gibt es aber denn einen Weg der Personalgewinnung, der für dich besonders ertragreich war oder spielst du da alles aus, was nur irgendwie geht?
Also da ich mich dann keine Limits setze, also wir haben, glaube ich, persönlich, ich glaube, 10 Headhunter, diverse Anzeigen und also wir gehen, also wenn ein Weg irgendwie Erfolg bringt, nutzen wir den. Und wenn es einen neuen Weg gibt, nutzen wir den nächsten auch dazu. Also da setzen wir nicht auf eine Monolösung, weil ich glaube, dass am Schluss auch ein Fehler ist. Was allerdings ist, ist, dass tatsächlich in dieser Branche eine Veränderung stattfindet, dass viele Menschen ins Homeoffice gegangen sind, zwangsangeordnet, aber nicht wieder zurückkommen wollen, aber der Arbeitgeber sie zwingt, wieder zurückzukommen. Und ich kann so aus meinen Erfahrungen sagen, die werden diese Mitarbeiter verlieren. Ja, das heißt, diese Mitarbeiter sind hochgradig daran interessiert, im Homeoffice zu arbeiten. Und ich muss mal hier ganz kurz meinen Laptop hier in die Nähe von der Steckdose bringen. Wir wollen hochgradig von zu Hause arbeiten. Und wenn man sie dazu zwingt, das eben zu ändern, dann haben wir die Situation, dass sie dann den Steuerberater wechseln werden. Also das eben nicht mitmachen werden. Gerade Personen, die lange Zeit Strecke auf der Autobahn eben verbringen, weil sie eben einfach dann immer lange fahren mussten, die haben kein Interesse, dass denen das passiert. Die möchten halt in dem Augenblick, die möchten ja dann eine Lösung haben, wo sie dann eben auch im Homeoffice arbeiten können, und zwar dauerhaft. Wir haben zum Beispiel bei uns einen Standort, das ist vielleicht auch nochmal für die Leute auch interessant, wir haben den ersten kompletten Standort, der keine Büros mehr für die Mitarbeiter hat. Ja, oh, der hat kein Büro für mich. Der hat nur noch ein Sekretariat, einen Besprechungsraum und sonst keine Mitarbeiter mehr, gar keine mehr. Die sind gar nicht mehr vorgesehen. Das heißt, der Standort funktioniert komplett autark, ja, weil also, die Mitarbeiter alle vom Homeoffice aus arbeiten.
Ja, und du willst ihnen das auch ermöglichen und deshalb bist du da guter Dinge. Okay, dann war ich doch erstaunt, ich meine rausgehört zu haben, du arbeitest durchaus noch operativ.
Ja, aber das ist so, dass ich jetzt in der letzten Einheit tatsächlich meine Geschäftsführertätigkeit jetzt am 1.1. aufgebe. Das heißt, wir ziehen uns, also der Matthias Hahn, ich mache das ja auch nicht alleine, mein Prüfungskollege, mit dem ich die Steuerberaterprüfung gemacht habe, Matthias Hahn und ich, wir haben das gemeinsam aufgebaut, und dann ist der Ali Dolgun ein angehender Steuerberater uns, der bei uns dabei arbeitet, der auch noch zukünftiger Mitgesellschafter sein wird, der das gerade in der Steuerberaterprüfung ist. Wir haben das gemeinsam dann eben innerlich aufgebaut. Jetzt ziehe ich mich Stück für Stück aus vielen Gesellschaften zurück, also aus den Standorten selbst, allerdings in dem Seminargeschäft, in dem Thema Bücher, Weiterentwicklung, digitale Steuerberatung und so weiter, da bin ich halt der, das ist mein Steckenpferd, die Weiterentwicklung, die Ergonomie, die Standardisierung und so weiter. Und der Berufsstand steht meiner Ansicht nach vor großen Herausforderungen, weil anders als die anderen glauben, dass Buchhaltung digitalisiert werden kann, bin ich der Auffassung, und daran arbeiten wir gerade, Beratung zu digitalisieren. Also das heißt, Beratung durch eine Maschine durchführen zu lassen, das ist das, was ich glaube, was der nächste Schritt ist. Buchhaltung ist meiner Ansicht nach durch die DATEV schon hochautomatisiert. Da hat die DATEV uns auch im Hintergrund, man kann ja viel über die meckern, was sie alles schlecht machen, aber im Hintergrund haben die eine gute Grundlage gelegt, und andere Systemanbieter haben diese dann auch kopiert und auch übernommen, sodass man sagen muss, im Bereich der Buchhaltung ist schon eine hohe Automatisierung, Digitalisierung und Automatisierung drin. Die suchen immer noch die Kollegen. Ich sage, Leute, das ist schon längst abgeschlossen, dieser Prozess. Jetzt geht es in den nächsten Schritt kaufen. Wie können wir ein System bauen, das eine Frage bekommt und dann die Antwort geben kann? Unabhängig davon, wie die Frage formuliert ist. Ja, das ist schon sehr spannend. Oder wie kann ich komplexe Entscheidungen?
Gib uns da doch ein konkretes Beispiel, also einen kleinen Ausblick.
Also wenn wir jetzt hingehen,
was ist das Problem, was ist die Lösung, die
also du jetzt wenn wir jetzt die Situation haben, dass zum Beispiel eine typische Frage ist ja für den Kunden, wie rechnet er sein Auto, also wie rechnet er den Sachbezug ab? Ja, das ist ja eine Frage, da kann man ja sehr unterschiedlich darauf reagieren. Und dann, wenn man ein System hat, das aus den Fragen lernt, wie die Gegenfrage ist und dann quasi Lösungen ausarbeitet, weil wir haben zum Beispiel uns hingesetzt und haben gesagt, wie viele Arten der Fahrzeugabbrechung gibt es überhaupt? Ne? Klar, da gibt es, die Leute kennen das, 1%-Regel und Dings und Fahrtenbuch oder was immer. Aber wenn man das ganz nüchtern macht und man wirklich auseinandernimmt, sind wir auf, glaube ich, 52 verschiedene Arten gekommen. 52 verschiedene Arten, ein Fahrzeug innerhalb der Firma abzurechnen. Ja, 52, also Sachbezugsarten oder eben Arten, wie man damit umgeht. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ein System mit Hilfe dann dieser Dinge dann eben dann für den Mandanten die richtige Lösung rausarbeitet. Das wird natürlich auch immer noch eine Fehlerquote haben, aber 90% aller Fälle wird das System abwickeln können zu einer Zufriedenheit, und das 24/7 rund um die Uhr. Dann, das ist das, woran wir arbeiten. Das ist der eine Prozess. Ein anderer Prozess ist die Tatsache, die Beratung, die ich durchführe, die ich jetzt hier jeden Tag durchführe, die ist am Schluss ja eine riesengroße Anzahl von A-B-Entscheidungen. Hast du Kinder? Wenn du Kinder hast, hast du schon die Nutzung der Kinder und so weiter. Das sind immer ganz viele Entscheidungen dahinter. Und wieso nicht an der Maschine dann das abfragen lassen? Und das, wenn auch vielleicht, kann ja der Operator, also derjenige, das System bedient, ein Steuerberater sein, damit er auch da noch eingreifen kann. Aber wieso nicht strukturierte Wissensaufnahme und strukturierte Wissensbeantwortung? Weil wir sind am Schluss als Steuerberater ja Wissenshändler. Wir verkaufen Wissen. Ja, und dann kann man auch überlegen, kann man das nicht verstetigen, noch vergrößern. Das ist halt so meine Aufgabe, weil wir haben die Situation, ich bin bisher in den Beratungen der Hauptberater 1:1, aber ab April sitzen 4 weitere Berater mit dabei, weil wir immer mehr und mehr Beratung quasi verkaufen. Das wird eigentlich immer mehr. Also ich persönlich bin jetzt ausgebucht bis April, jeden Tag komplett bis April ausgebucht. Ja, also komplett. Also da ist auch gar keine Zeit mehr frei oder so, Telefonate und Dings. Und das kann man halt, das muss ich halt immer auf eine Maschine übertragen, weil dann bin ich irgendwann bis Dezember ausgebucht oder 2 Jahre ausgebucht. Das macht ja keinen Spaß. Da geht ja auch meine Lebensqualität ganz schön runter. Ich mache das gerne. Ich mache das mit Herzblut. Ich mache das seit 25 Jahren. Das vielleicht aber auch für vielen Leuten, die glauben, was macht der Küpper, so junger Kerl und so weiter. A, bin ich 50 geworden. Ich bin seit 25 Jahren im steuerberatenden Beruf. Seit 25 Jahren mache ich das. Bin gestartet als Steuerfachangestellter, Bilanzbuchhalter, Controller, Steuerberater, habe nebenbei ein Politikstudium noch gemacht, ich glaube ungefähr 150 Fortbildungen, bin Mitglied einer hochbegabten Vereinigung. Ich habe also unheimlich viel gemacht, um überhaupt so weit zu kommen. Das ist jetzt nicht irgendwie so, als wenn ich da um die Ecke komme. Ja, von mir aus mag das Online-Marketing aggressiv sein. Vielleicht sind manche Fotos dabei auch nicht so schön, wie man sich die in Wirklichkeit nehmen würde. Aber ich erreiche die Menschen. Ich erreiche sehr viele Menschen.
Du bist so sehr das Aushängeschild für deine ganze Holding-Geschichte da. Wie gehst du denn damit um, wenn die Leute, also die sehen dich dann online und denken sich, ah Mensch, ja, das könnte passen und das mit dem alten Berater irgendwie ja, unzufrieden und ich probiere das mal aus. So, dann kommen die zu dir, 150 jeden Monat, die kannst du ja nicht alle persönlich beglücken. Wie gehst du damit um, dass die mit der Erwartung zu dir kommen, die kommen zu Küpper und dann kommen sie zu einem deiner Niederlassungsleiter oder?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil jetzt gerade ein Wandel eintritt, weil die Leute erwarten schon gar nicht mehr mit mir sprechen zu können. Weil ich schon einen so hohen Hochstatus habe, dass die Leute überrascht sind, wenn ich sage.
Das erledigt sich also von alleine sozusagen dann.
Okay. Ja, weil einfach aufgrund, also ich werde ja auf der Straße regelmäßig angehalten. Ne? Ich meine, das ist ja, ja, das ist tatsächlich so. Das ist so, dass die Leute dann sagen, ich habe deine Videos gesehen und, ne, und oder es gibt auch Leute, die sagen, ich finde die scheiße und solche, warum findest du mir scheiße? Und dann teile ich mich eine Viertelstunde mit dem und sage, du bist ja doch ein ganz cooler Typ. Ja, vielleicht solltest du dich erstmal mit beschäftigen, bevor du urteilst, ja, und so weiter. Und insofern, ja, ich weiß gar nicht, wie ich hier jetzt drauf gekommen bin. Jetzt habe ich den Faden gerade verloren.
Die sehen dich online, kriegen dich aber nicht persönlich, wenn sie Mandant werden.
Also erstmal ist es so, dass viele wirklich gar nicht mehr erwarten, mich persönlich zu sehen. Und dann ist es tatsächlich auch so, das heißt, die Leute, die hinter mir kommen, das heißt, ich bin ja vielleicht die erste Person, die über diesen Hügel schaut. Aber wenn man mir hinter mir schaut, da ist eine Armee. Also das heißt, wir werden immer größer. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir innerhalb, es gibt ja in der Steuerberatung diese Lünendonk-Liste, wo die 25 größten Kanzleien draufstehen. Wir streben an, im spätestens übernächsten Jahr, wir versuchen das sogar schon nächstes Jahr, auf diese Lünendonk-Liste zu kommen, auf die Top 25 zu kommen. Und das kommt man ja nur, wenn man, wir können der Steuerberatung zwar skalieren über teildigitale Modelle, aber wir skalieren über Menschen. Das heißt, wir brauchen dazu viel mehr Menschen bei uns. Ja, und wir boarden jedes Jahr zwischen 3 bis 6 Millionen Euro neuen Mandatsjahresumsatz. Ungefähr so 3 bis 6 Millionen Euro. Vielleicht auch 7 Millionen Euro. Das ist je nachdem, wie gut es gerade läuft. Und wenn man so einen Steuerfachangestellten mal annehmen würde mit 150.000 Euro, die der bewirtschaftet, vielleicht, wenn er gut ist, 200.000 Euro, dann kann man ja durch die Anzahl der Köpfe teilen, die man mindestens mehr braucht. Also die muss man ja mindestens mehr an Bord haben. Also wir brauchen jetzt alleine, um 1 Million Euro zu bewirtschaften, mindestens 5 Leute mehr. Und wenn ich 6 Millionen habe, heißt das, ich brauche 30 Leute mehr, sonst kann ich die Kapazität gar nicht abbilden. Und da kommen aber natürlich andere Dinge. Bei uns ist jetzt so, dass sich viele Steuerberater auch interessieren. Ich habe Teil Lust der Gruppe, sondern wir sind vorher eigenständig. Ich habe jetzt ein Büro, das kommt mit 13 Mann zu uns, mit einem Schlag. Die haben auch gar keinen Stress damit, dass ich 51% habe. Erstmal wissen die meisten, die mit mir zusammenarbeiten, dass ich die 51% gar nicht auslebe, weil ich das sehr partnerschaftlich halte. Das ist nur dieses korrektive Modell und auch diese Dinge. Aber die kommen mit deiner gesamten Mannschaft, weil die kommen dann mit, keine Ahnung, so und so viel 100.000 Euro Umsatz. Und ich sage, ich bin den gleichen Umsatz hier. Wie schnell seid ihr denn, um den Umsatz eben anzunehmen und weiter? Und das heißt, dann sind auch Beraterkollegen dann auch bereit zu sagen, einfach, die wollen das ja auch. Ich habe also, man sieht ja immer die Leute, die sich über mich beschweren. Aber was man nicht sieht, sind die ganzen Supporter. Ich kenne auch ganz viele Leute, die trauen sich nicht, in ihren Gruppen zu sagen, dass sie mich gut finden. Die rufen mich dann rein an, Burkhard, ich fand das total gut, was du gemacht hast. Aber weißt du, ich bin hier in der Gruppe, wenn ich da sage, dass ich dich gut finde, dann werde ich total gebasht. Das trauen die sich gar nicht mehr. Aber jetzt, ich kann ja damit leben, aber wirklich, ich appelliere mal an alle Kollegen, die das jetzt hier auch gerade hören, dass man, bevor man auf den anderen zeigt und guckt, was der alles blöd macht, mal vielleicht zu gucken, was gibt's denn vielleicht Dinge, die man verbessern kann, dass der Kunde vielleicht von einem selbst so begeistert ist, dass er einen weiterempfiehlt, wie auch immer. Das kann man ja machen. Also ich glaube, dass wir inzwischen so meine Fähigkeiten Online-Marketing gar nicht mehr brauchen würden. Wir können mit anderen Mitteln, die wir jetzt kennen, auch so schon. Weiterempfehlungsmarketing ist eine extrem starke Waffe. Wenn man jetzt Kollegen haben möchte, die quasi neue Kunden haben wollen und die Mandanten alle zufrieden sind, dann fragt man alle deine Mandanten, ob die nicht mal einen weiterempfehlen würden. Und man wird erstaunt sein, wenn man 100 Mandanten hat, hat man plötzlich nach dieser Frage 10 neue Mandanten. Ja? Weil man dann sagt, seid ihr zufrieden mit mir? Super. Ja, dann kannst du mir mal einen von deinen Kollegen empfehlen. Würde ich mich freuen. Wen darf ich da anrufen? Das ist ja eine andere Strategie der Mandatsausweitung, dass man über das Weiterempfehlungsmarketing geht. Ne?
Ja, gut. Also die Leute, die zu dir kommen, wenn sie vorher beraten waren und vielleicht unzufrieden waren, okay. So, wie hältst du denn dann die Begeisterung? Also fristgerecht ist ein Beispiel,
also,
nehme ich an.
Also ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Also erst einmal ist es so, dass wir die harten Fakten sind für mich erstmal, haben wir alle unsere Fristen eingehalten? Und das ist schon mal, da bin ich total erbarmungslos, auch in meiner Organisation, weil ich kein Verständnis dafür habe, dass wir in eine Verspätung hineingehen, die durch uns begründet ist. Also eine durch Mandanten, jeder kennt das, Mandant, der reicht seine Unterlagen nicht ein, da kannst du auch nichts erfinden, dann ist es halt so. Das rechne ich aber nicht gegen meinen Erledigungsgrad, weil da kann ich nichts für, wenn der Mandant nichts einreicht. Ja, ich kann ihn halt ermahnen und sagen, das ist die Abgabe einer Steuererklärung, ist Steuerhinterziehung und so weiter, dass die Nichtabgabe einer Steuererklärung ist Steuerhinterziehung, das kann ich ihm sagen, aber manche interessiert das gar nicht. Ja, das ist denen halt so. Aber das heißt, wenn man jetzt hier diese Dinge vorantreibt, die Frage ist ja im Endeffekt, sind die Mandanten dann unzufrieden oder wie ist denn dann, wir erledigen alles fristgerecht, also die harten Fakten stimmen. Das Zweite ist, ich kriege jede Kündigung eines Mandanten auf den Tisch, jede. Und bei der Kündigung schaue ich mir nach, aus welchem Grund ist der Mandant denn gegangen? Da gibt es halt Grund 1, das Mandat wollte weniger, hat irgendjemand gefunden, der eine niedrige Rechnung hat. Es gibt es ja auch, ne? Das heißt, der wird wegen dem Preis. Dann ist mir das egal, weil wenn jemand in den Preis geht und dann wird er am Schluss in meine Kanzlei kommen, die am Schluss diese Wirtschaftlichkeit eben nicht darstellen kann. Also auch diese Innovationsprozesse nicht darstellen kann. Das interessiert mich dann nicht so sehr. Dann gibt es Gründe, wo ich sagen muss, das Mandat ist, was ich in die Betriebsaufgabe gegangen, der Mandat ist weggezogen ins Ausland und so weiter. Das interessiert mich auch nicht. Das ist der natürliche Lebensprozess eines Mandates. Dann interessiert es mich aber, wenn das Mandat gekündigt hat, aus anderen Gründen. Insbesondere, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Ne? Das heißt, und dann gucke ich mir genau rein, ist das ein Systemversagen? Das heißt, haben wir eine Sache, die sich häuft? Ist das denn da? Gucke ich also genau rein. Und das habe ich eine Zeit lang sehr, sehr intensiv, also das heißt, mache ich jeden Tag, also ich kriege die Listen immer noch, aber bei uns passiert das nicht mehr. Das hat mal passiert, wir haben uns von mehreren Partnern getrennt, wo das problematisch war. Wir haben uns ja schon von 3 Partnerschaften getrennt. Da sind wir auch teilweise gerichtlich vorgegangen. Das sind also Sachen, die auch, wo wir dann unsere Mandate dann auch geschützt haben und wir haben alles ordentlich in Ordnung gebracht und so weiter, aber das haben wir da, weil eben einfach das nicht gepasst hat. In Zwischenzeit sind wir so, wir nehmen keine Leute mehr dazu, die nicht unser Qualitätsniveau haben. Das war ein Fehler, den wir am Anfang zum Beispiel gemacht haben. Wir haben alles angestellt, was anstellen wollte. Und das war einfach ein Fehler. Wenn also bei mir jemand, ein Mitarbeiter, nicht ein paar Dinge erklären kann im Bewerbungsgespräch, die ich den frage, dann ist der für mich nicht der richtige Mitarbeiter. Und bei dem Partner genau das Gleiche. Wenn er nicht ein gewisses Beratungsniveau erreichen kann, dann findet der eben einfach nicht mehr statt. Das heißt, ich kriege als Zweites eben überall alle Negativmeldungen auf den Tisch. Zum Dritten kriege ich, dadurch, dass meine Telefonnummer im Internet so bekannt ist, kriege ich alle Beschwerden über Rechnungsbeschwerden, über irgendjemand, der sich nicht meldet, auf meinen Tisch. Und ich reagiere dann auch. Und jetzt nur mal so, damit man das, als mein Buch gelauncht worden ist, habe ich persönlich, da habe ich keine Sinn, 3.900 oder fast 4.000 WhatsApp-Nachrichten persönlich verschickt. 4.000 haben Leute auf meinem Telefon, 4.000 eigenhändig, ja, und habe dann eine riesige Anzahl von Rückmeldungen bekommen. Natürlich auch Rückmeldungen, die im Übrigen, ja, bei dir läuft es nicht so gut. Ja, dann reagiere ich dann natürlich sofort. Und viele Rückmeldungen sagen, finde ich total super, die begeistert sind und so weiter. Das ist halt, da muss man einfach reagieren und wir kümmern uns halt drum. Und das drum kümmern, das ist einfach, das ist ganz wichtig, dass einfach man sich drum kümmert. Und das nehmen wir halt sehr, 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 wirklich extrem ernst. Aber wir haben auch diese Phase schon längst hinter uns. Das heißt, diese Phase, wo Partner von uns oder Mitarbeiter von uns nicht richtig funktioniert haben, haben daraus gelernt, haben den Schaden weggeräumt, Krone gerichtet, weitergemacht, ja. Und haben einfach dann, aber der Prozess ist immer noch der gleiche. Sobald irgendwas passiert, kriege ich das auf den Schreibtisch und dann kann ich reagieren. Inzwischen findet das aber fast gar nicht mehr statt. Also das heißt, wir haben, auch wenn das viele nicht glauben, obwohl wir fast 4.000 Mandanten haben, so gut wie keine Beschwerden mehr. Das sind vielleicht irgendwie 15 Beschwerden. Man darf ja nicht vergessen, wenn man seine Mandatschaft verzehnfacht oder verzwanzigfacht, müssen ja nicht nur die positiven Dinge skalieren, sondern eben auch die negativen Dinge. Wenn ich vorher 10 Beschwerden hatte und wenn ich verzehnmal so groß bin, müsste ich jetzt 100 Beschwerden haben. Wenn ich aber jetzt nur 50 neue Beschwerden habe statt 100, dann habe ich ja insgesamt etwas besser gemacht, weil ich habe ja nicht proportional sind meine Beschwerden gemäß dem Anzahl der Mandanten gestiegen, sodass ich dann im Ergebnis besser geworden bin. Ja, auch wenn es trotzdem, auch wenn das wehtut, wenn irgendjemand mir, ich bin ja auch nur ein Mensch, wenn mir jemand blöde Nachrichten schreibt, dann finde ich das auch nicht schön. Ja, ich nehme das auch mir persönlich zu Herzen. Also wenn ja jemand schreibt, ich finde dich total scheiße oder so weiter, das gefällt mir auch nicht. Ich bin ja auch nur jemand, der, nur ich, in Zwischenzeit muss ich damit leben, weil das einfach, weil ich online so präsent bin. Ich gebe nur halt allen Negativnachrichten nach und schaue dann nach. Meine Standortleiter und auch die Mitarbeiter wissen, dass ich da sehr akribisch hinterher bin und da der sehr aktiv mich um das Problem kümmere, wenn es dann ein Problem gibt. Aber in Zwischenzeit kann ich so sagen, die kriegen so gut wie gar keine Beschwerden.
Du musst noch mal eine Sache erklären. Wenn du sagst, du bist ja bisher noch stark in der Beratung eingebunden, hast ja auch gesagt, ja. Bis April sozusagen ausgebucht. Das wäre zum Beispiel tatsächlich überhaupt mal gar keine Vorstellung von mir gewesen, dass du so aktiv sozusagen noch im tatsächlichen Geschehen bist. Und ich sag mal, quasi nebenher dann leitest du die Organisation, kümmerst dich persönlich um solche Beschwerden, weil ich glaube halt schon, dass du ja in diesen Dingen, wie du es angehst, eben Ausnahmetalent bist und der Dinge erkennt und der Prozesse optimieren kann. Das sind ja auch dann Sachen, wo man sehr schnell merkt, da finde ich vielleicht nicht so schnell einen Partner, der auf gleichem Niveau und auch mit gleicher Geschwindigkeit da rangehen kann. Wie machst du das, dass du das nebenher quasi machst? Also, und wie geht's dir damit? Also das eine ist ja, wirtschaftlichen Erfolg zu haben und das zweite ist ja, also so mein Lieblingsspruch, das Leben ist keine Generalprobe, ne? Also wir haben den Auftritt nur einmal und das sollte, wenn es geht, maximal schön sein. Wie machst du das und wie geht's dir damit?
Also erstmal bin ich, das kann man so sagen, das Stichwort Workaholic, also wenn man jemanden kennt, der viel arbeitet, und dann müsste man den mal duplizieren, also verdoppeln, dann weiß man ungefähr, was ich so tue. Also ich bin wirklich jemand, der extrem, also ich arbeite wirklich extrem viel. Es ist aber für mich auch sowas wie ein Lebenselixier. Das heißt also, ich bin da sehr engagiert, ich mache meinen Job gerne, mich begeistert das. Für mich ist ja so, wenn ich habe zum Beispiel die Situation, ich habe mein Sekretariat, ich habe 3 Sekretärinnen, die nur meine Termine verwalten. Ich habe zum Beispiel 20 Abendessen im Monat zur Verfügung. Und abends wissen meine Sekretärin, die dürfen mir da Termine zum Abendessen reinbuchen von Mandanten oder anderen Dingen. Ich habe nur Vetorecht. Das heißt, die fragen mich abends, weil abends habe ich nicht mehr so viel Energie. Dann möchte ich mich halt nur mit Menschen treffen, wo ich mich gerne unterhalte. Ich treffe mich aber tatsächlich 5 Tage die Woche, mindestens 5 Tage die Woche abends zum Essen mit Geschäftspartnern, mit Dienstleistern, mit Mandanten. Wirklich 5 Tage, also 20 Tage eine Situation. Und das ist eine organisierte Struktur, die dahinter steht. Also die Leute gucken auch, die haben Wartelisten. Ich gebe immer rein, wer darf auf diese Warteliste drauf. Dann guckt er, also nehme ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel an, wenn ich jetzt mit dem Christoph Juhl mich treffen würde. Würde jetzt zum Beispiel jemand sagen, Christoph mag ich gerne, der mag mich gerne. Das heißt, wir würden abends zusammen essen gehen. Das ist ein lockerer Austausch, wir mögen uns dann und so weiter, dann würden wir das eben machen. Oder jetzt habe ich den Martin Richter letztes Mal zum Essen eingeladen und so weiter, lassen wir uns in Berlin treffen, wenn ich in Berlin bin, gehen wir zusammen essen. Das sind so Termine, die ich abends mache. Dann ist die Frage, ist das jetzt Arbeit oder ist es jetzt Vergnügen in dem Augenblick, wenn du dich mit jemandem auseinandersetzen kannst, der auch innovativ nach vorne geht. Ich kann diese Schnittmenge gar nicht so machen. Das ist für mich, ist dieses Trennung zwischen Leben und anderen nicht so ganz einfach. Und dann darüber hinaus ist es so, ich habe natürlich mein Umfeld völlig verändert. Das heißt, ich bin in eine größere Stadt gezogen. Ich habe eine 22-jährige Frau. Ich habe eine Model als Freundin. Das hält mir unheimlich den Rücken frei, wenn ich abgekämpft nach Hause komme und diese Dinge gemacht habe. Dann hat die da Verständnis für die. Also das ist halt bei vielen so. Du brauchst halt einen Partner, der dich unterstützt und der das auch mitzieht. Weil sonst hast du ja immer dann, wenn du von der Arbeit zurückkommst, schon 2 Freunde kriegst. Das betrifft nicht nur mich, das betrifft jeden Menschen auf der Welt. Wenn der zu Hause nach Hause kommt und einen zweiten Kampf führen muss, das kann der nicht auf Dauer durchhalten. Und das habe ich tatsächlich halt, ich hatte früher einen Lebenspartner, bei der das nicht funktioniert hat, da hatte ich diesen 2 Freunden gekriegt, das habe ich halt dann beendet. Und jetzt habe ich jemanden, der das eben, der akzeptiert, dass ich eben nach vorne renne und der das eben so macht, dass ich auf vielen Seminaren bin, dass wir über 100 Reisetage haben. Dafür sind wir natürlich auch überall in der Welt unterwegs. Dubai, Barcelona, sonst irgendwo. Wir sind halt auch viel unterwegs dabei. Ne? Das heißt auch beruflich dann eben angebunden und lernen natürlich spannende Menschen, spannende Orte kennen. So, das vielleicht dazu. Und dann aber, natürlich merke ich auch, ich bin jetzt 50 geworden. Meine, sag ich mal, Kräfte zur Regeneration nehmen ab. Das heißt, ich brauche meinen geregelten Schlaf. Das heißt, ich gehe früher ins Bett. Ich versuche, mich besser zu ernähren. Das mit dem Sport habe ich noch nicht so ganz integriert. Das wird das nächste sein, dass ich dann regelmäßig Sport mache, damit es rausgeht. Ich lasse alle möglichen dummen Sachen weg, wie Alkohol trinken, Süßigkeiten essen und solche Dinge, um einfach fit zu bleiben. Und so wie das ein normaler Mensch eben machen sollte, der einfach älter wird und der einfach auf sich Acht geben muss. Und deswegen so insgesamt führt es dazu. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, ich bin ja nicht alleine. Das ist dir den vielen Leuten gar nicht klar. Das ist so wie bei Herr der Ringe. Ne? Da sitzt oben der Reiter, der oben auf der Kuppel steht und hinter denen kommt plötzlich eine Armee. Also das heißt, wir sind so viele. Ja, das heißt, wenn ich jetzt einen Raum miete, das heißt, dann brauche ich einen Raum mit all den angedockten Einheiten, Freelancern, brauche ich über 200 Leute, die quasi einen Raum packen, um alle, die irgendwie mitarbeiten, daran in einen Raum zu bringen. Das ist einfach, das sind schon so viele und wir werden immer mehr. Also wir werden über 600 Leute werden in den nächsten 4 Jahren. Das ist abzusehen. Und deswegen kann ich dann sagen, das ist kein Einmalerfolg. Das sind gute Leute. Ich habe bei uns, wir haben auch gute Leute aus den Konzernen rausgeholt. So von El Morabiti, mein Umwandlungsexperte, ein super krasser Typ, also extrem gut, wird meiner Ansicht nach irgendwann die Nummer 1 in Deutschland werden bei dem Thema Umstrukturierung. Der hält sich, dann der Ali Dolgo, mein Stellvertreter, auch die anderen im Hintergrund, Matthias Hahn und so weiter, die haben alle ihre Fähigkeiten. Da sind ganz viele Leute, jetzt haben wir 9 Standorte dazu bekommen. Alina Sillig, der erste digitale Standort, andere Prozesse und so weiter. Das sind ja Menschen, die auch alle brennen für die Sache und das heißt, wir kommen da über diesen Hügel rüber und wir sind aber keine, die sehen nur mich am Anfang diesen einzelnen Reiter, aber dahinter kommt eine Armee von Kavallerie.
Aber du selber bist nicht müde davon sozusagen, sondern also wie du es beschreibst, gibt es dir eher die Energie, die du tatsächlich brauchst. Und eben worauf meine Frage ja auch abzielte, natürlich ist deine Armee, wie du sie nennst, natürlich gut. Klar, sonst würden sie wahrscheinlich bei dir nicht sein. Aber trotzdem ist es ja so, es gibt ja so Menschen, die kommen eben in den Raum rein und nehmen den ein. Und ich glaube eben, es bleibt immer ein Unterschied, ich sag mal, ob du jemand was erzählst oder jemand anders, der bestimmt das gleiche Fachwissen hat oder wahrscheinlich vielleicht sogar besser als deins ist, aber der diese Überzeugungskraft, diese Präsenz, dieses ich nehme dich mit, mir kannst du vertrauen, ich nehme dich an die Hand, ich führe dich da durch, also das ist zumindest ja ganz häufig die Erfahrung, wenn du so mit erfolgreichen Unternehmen sprichst, das ist ja jetzt nicht nur in der Steuerkanzlei, so ist ja in anderen Unternehmen genauso, wenn du so eine Galionsfigur als Unternehmer hast, der eben einfach die Menschen auch anziehen kann, dass das durchaus schwer ist zu übertragen. Und dazu kommt ja der Punkt, wenn du dich eigentlich nur auf dein unternehmerisches Handeln sozusagen noch mehr fokussieren könntest, hättest du nicht eigentlich einen, ich sag mal, schöneren Effekt wahrscheinlich noch, wenn du dafür mehr Raum und Zeit hättest? Und ja, vielleicht also, ja. Und ein qualifizierteres Leben für dich selbst, ne?
Also dieser Weg, den wir bestreiten, ist ein riesengroßes Abenteuer. Ja, das heißt, wir entwickeln uns ja weiter. Das heißt, jetzt zum Beispiel wir sind so viele Gesellschaften, Eingesellschaften, werden wir jetzt einen einsetzen, der quasi Head of Finance wird, also quasi derjenige, der alle Gesellschaften leiten wird. Und ich kann diese Aufgabe dann abgeben. Genauso wie jetzt bei so vielen Menschen, wie irgendwann jemand für Human Resources oder für das Thema Personal dazu holen, dann werden wir diese Sachen übergeben. Das heißt, für meine Aufgabe ist es quasi, ich bin so der Wellenbrecher, ich bringe einfach die Sachen zum Laufen, dass sie dann funktionieren und wenn sie dann funktionieren und die Strukturen stehen, dann gebe ich sie halt weiter an die nächste Einheit und dann bauen wir diese Einheit auf und sobald die funktioniert, ziehe ich mich zurück. Das heißt, meine Fähigkeit ist einfach, in komplexe Strukturen Wirkungszusammenhänge zu erkennen, die dazu führen, dass ein System stabil und sauber funktioniert und auch zu erkennen, wo es eben nicht funktioniert. Das ist halt eine Fähigkeit, die ich anscheinend habe oder die mir zumindest bis heute geholfen hat. Ich hoffe, dass die weiterhin bestehen bleibt, dass ich eben in diesen die Wirkungszusammenhänge gut erkennen kann oder vielleicht ein bisschen besser in diesem Augenblick erkennen kann als die anderen. Und ich kenne ganz viele Kollegen, die haben viel höheres Fachwissen als ich. Die kriegen es aber nicht auf die Kette, das dem Mandanten zu erklären. Wenn die alleine mit dem Raum mit dem Mandanten sitzt, der Mandant wird sie nicht verstehen. Es gehört auch dazu, den Zielkunden zu erreichen, auch ihm das zu erklären, was er da machen muss. Es geht nicht nur darum, es zu wissen. Und deswegen dieses Galionsfigur, wir bauen diese Strukturen Stück für Stück weiter auf und jetzt habe ich bei mir die Situation, das ist halt auch ein Punkt, der mich persönlich betrifft, dass ja ich muss mir ja Gedanken machen, meine Kinder finden zum Beispiel Steuerberater nicht so dolle, das heißt, ich muss mir schauen, wer in meinem Unternehmen, den kann ich so aufbauen, dass der dann in 10, 15 Jahren meine Rolle einnehmen kann. Das heißt, ich muss mich jetzt schon, und das ist eben das, was viele Kollegen auch viel zu spät machen. Man sieht ja, ich kriege ja alle Angebote immer auf den Tisch, was so ein Kanzleien zum Kauf angeboten wird, nicht weil ich kaufen möchte, sondern weil mich interessiert, wie so der Markt sich entwickelt. Die Kaufangebote nehmen drastisch zu, aber wenn die Leute mit 65 die Kanzlei abgeben, ist es einfach zu spät. Thema Landschaftsinfall, das ist für den Nachfolger gar nicht mehr möglich, da richtig hinzugehen. Die müssen schon viel früher den Übergabeprozess einläuten. Und das ist jetzt so, ich bin jetzt 50 geworden. Ich denke jetzt strukturiert darüber nach, wie ich in den nächsten 15 Jahren das an meine Nachfolger übergeben kann, damit ich das, was ich aufgebaut habe, eben auch von meiner Person loslöse. Da bin ich jetzt Galionsfigur. Ja, und da geht das jetzt auch sehr viel auf meine Person. Aber wenn ich jetzt morgen, was ich nicht hoffe, vor die Wand fahren würde und werde tot, dann wird ja trotzdem die Steuerberatung weiter existieren. Die Menschen sind ja weiterhin da. Die Mitarbeiter sind da und diese Struktur hält. Es geht einfach nur darum. Und da ist es eben so, in den Partnern, die ich gefunden habe, die werden das dann übernehmen müssen. Die muss ich ausreichend qualifizieren, dass dann die Struktur so stabil ist, dass sie mit ihren Fähigkeiten, die jeweils haben, die sehr unterschiedlich sind, eben so eine Struktur führen können. Also das so viel, weil ich habe so viel Verantwortung für so viele Kunden. Ich meine, wir werden ja nächstes Jahr die 5.000-Marke ungefähr wahrscheinlich so Mitte des Jahres durchschlagen. 5.000 Familien, die mir ihre Sachen anvertrauen, also der Struktur, da habe ich Verantwortung dafür, dass das alles sauber läuft. Also so, da denke ich mir über hinaus. Und deswegen ist das ein Prozess, da gebe ich dir recht, zu sagen, wie kann ich das verstetigen, wie kann ich das von meiner Person unabhängig machen. Aber das hat ja jedes skalierende Unternehmen. Ich habe gerade, ich habe das Unternehmen kennt, Scaling Up. Scaling Up mit dem Nikolai, den habe ich vor kurzem habe ich mich intensiver unterhalten und so weiter. Wie kann ich es schaffen, ein Unternehmen so skalierungsfähig zu machen, dass es eben größer werden kann? Also ich muss mir Fragen stellen, die es in der Steuerberatung gar nicht so sehr gegeben hat oder die sich nur ein sehr kleiner Kreis überhaupt bisher gestellt haben, denn diese Geschwindigkeit, in der wir unterwegs sind, das erfordert halt ein Wissen aus anderen Branchen. Und das ist eben ein Teil, wo ich einfach viel gelernt habe. Ich habe mich sehr viel mit anderen Unternehmern getroffen und von anderen Unternehmern gelernt aus total fremden Branchen. Also wirklich aus Branchen, die mit Steuerberatung überhaupt nichts zu tun haben, aber deren Wirkungsmechanismen trotzdem für mich wirken. Und das kann ich halt jedem Unternehmer nur raten, also jedem Steuerberater, der unternehmerisch agiert, zu sagen, guck mal, was andere besser machen. Und gucken, ob man das nicht auch kopieren kann und für sich selber nutzen kann.
Was ist da dein Lieblingsbeispiel, was du da so Fachfremdes gelernt hast, was du jetzt aber auch gerne anwendest?
Ja, also ein ganz einfaches Beispiel, was jetzt gerade ganz aktuell ist. Ich habe gerade einem großen Spediteur zugehört, der ein paar hundert Fahrzeuge hat und der hat mir berichtet darüber, dass er eben diese Engpässe hat, ne, dass die Leute quasi, dass einfach die Transportkapazität beengt ist. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben jetzt Fastlane eingeführt. Also die Möglichkeit, eben abseits gegen einen Aufpreis sofort ranzukommen. Aber jetzt muss man sich ja die Frage stellen, kann man das denn für die Steuerberatung auch einsetzen, dass man sagt, cool, Kunde, ich bin jetzt hier, nimm mal mein Beispiel, April habe ich jetzt den nächsten freien Termin, du kannst morgen drankommen, du zahlst halt einen doppelten Preis. Ja, weil dann Leute am Wochenende oder der Termin ist dann ungewöhnlich oder bla bla bla. Da gibt es also eine ganze Reihe Runden. Die Frage ist, kann man das umsetzen? Und wir kommen zum Schluss, ja, man kann das umsetzen, weil nicht jeder kann warten. Es gibt persönliche Umstände, keine Ahnung, jemand bei seinem Unternehmen verkaufen, der hat keine Zeit bis April. Und der ist dann auch bereit, auch dann auch den Aufschlag zu zahlen, dass er sagt, komm, ich bringe hier die Reihenfolge mal durcheinander. Und so lernt man aus einer Branche. Oder das ist ein Beispiel. Oder anderes Beispiel ist die Fragestellung, ich habe von einem Zahnarzt, die Frage der Zahnarzt, vom Zahnarzt habe ich gelernt, wie der seine Kunden anspricht. Der schreibt jedem Kunden quasi eine Postkarte, einmal im Quartal und so weiter, erinnert den quasi bitte, dass er vorbeikommen mag. Also einfach nur diesen Impuls als Servicedienstleistung aus einer Zahnarztbranche oder beim Friseur. Es gibt einen Friseur, den Herrn Bachmann, wenn man da rausgeht, hat man immer den Termin fürs nächste Gespräch. Das heißt, der hat immer, die Leute gehen sonst aus dem Friseur raus und kommen irgendwann lieber. Aber der hat jedes Mal, wenn der Kunde verlässt, schon eine 90-prozentige Wiederbuchungsquote. Das heißt, für den ist es gar nicht mehr so wie andere, dass der sich um Kunden bemühen muss, sondern der weiß jetzt schon, wie seine Auslastung der sechs Monate geht, weil der diese Wiederbuchungsquote geht. Und das sind ja alles Dinge, die haben mit Steuerberatung jetzt erstmal nichts zu tun. Gar nichts. Aber wenn du jetzt hier ein Kundengespräch hast, nehmen an, du würdest, was wir momentan nicht anbieten, aber du würdest zur Erkenntnis kommen, du machst so Herbstgespräche. Du kannst auch direkt mit dem Fallmann, weißt du was, wir machen direkt den nächsten Termin fest fürs nächste Quartalsgespräch oder fürs nächste Zusammentreffen oder lass uns da mal gucken, bei deinen Kennzahlen gucken oder was auch immer. Man kann auch den Umsatz erzeugen. Ne? Mhm. Aber in der Praxis ist das so, so haben wir das früher gelebt, ist der Auftrag abgehandelt, hat man sich die Hände gegeben, tschüss und schönes Wetter, gute Fahrt und so weiter. Aber wieso nicht dann direkt fix mal kommen, wann treffen wir uns das nächste Mal? Wieso nicht den nächsten Auftrag direkt schon fertig machen, dass der gar nicht gewartet wird? Ja. Ja? Und so weiter. Das sind also fachfremde Beispiele, die man aber auf sich übertragen kann, überlegen kann, wie kann ich dieses Wissen auch für mich selber nutzen.
Ja, schön konkrete Beispiele. Was auch auffällt, wenn man dich so reden hört, wenn du dann über die Zukunft sprichst, dann sagst du, und wir werden dann, was weiß ich, x 100 Leute sein oder so etwas. Ne? Das heißt, du planst aktiv vor und es kommt dann wahrscheinlich auch irgendwo da in der Nähe dann raus. Jetzt hast du vorhin gesagt, wenn dich ein Mann dann sprechen wollte, dann war es für einen Termin halt 5.000 Euro. Planst du so deinen persönlichen Umsatzbeitrag sozusagen durch so etwas zu erbringen und wo willst du das hinbringen? Also ich denke da an einerseits Auftritte auf der Bühne, da hast du ja auch Sachen geplant oder etwas Richtung Coaching, kann man das so nennen, oder diese Steuerberaterakademie. Also ich höre da raus, du willst dein Wissen halt auch auf eine andere Art und Weise versilbern. Was sind deine Pläne in die Richtung, wenn du die offenlegen
willst? Also wir werden, wenn Corona es zulässt, weiter Veranstaltungen geben. Auf den Veranstaltungen sind immer, denn ich meine, man kann ja relativ schnell erkennen, wie so Veranstaltungen sind. Auf eine Veranstaltung bei mir sind die Preise dieses Jahr noch gewesen 3.200 Euro, wenn man zwei Tage nicht sehen wollte. In so einem Raum hat 320 Leute beim letzten Mal gehabt, dann kann man ja addieren, multiplizieren, dann sieht man, wie viel Umsatz an zwei Tagen dann gemacht wird. Ja, aber das ist nur Umsatz. Da stehen natürlich riesige Marketingbudgets hinter und so weiter, die dann auch diesen Markt befluten. Also wir werden Veranstaltungen geben. Wir werden also Veranstaltungen nach, sag ich mal, durchführen. Ich werde, das nächste Buch wird im Januar produziert. Dann wird schon das Buch 2 rauskommen. Wir werden also jedes Jahr ein Buch rausbringen, vielleicht 2, aber auf jeden Fall ein Buch auf jeden Fall rausbringen. Dann werden wir jetzt die Berater, die wir haben, werden weitere Berater reingehen, die mehr Beratungsprodukte anbieten können. Wir werden andere Beratungsbereiche, die wir bisher noch nicht aktiv eingegangen sind, weil sie von Marktteilnehmern besetzt werden, wie zum Beispiel Stiftungsberatung, werden wir aktiv angehen, weil wir glauben, dass eine Familienstiftung im Bereich der Erbnachfolge ein gutes Instrument ist, um Dinge, um Streitigkeiten aus Familien rauszunehmen und so weiter. Das werden wir also, das heißt, wir werden einfach neue Produkte auf den Markt bringen, Steuerboxen, die haben gewisse Inhalte dann, die wir auf den Markt bringen werden. Wir haben da eine ganze Reihe Dinge, die da entstehen werden, die jetzt sowohl entweder schon in der Umsetzung sind oder in der Umsetzungsvorbereitung, weil wir einfach diesen Markt finden. Und weil wir immer danach denken, was können wir tun, um den Kundennutzen zu vergrößern? Wir denken also, was braucht der Kunde von uns, um eine bessere Situation zu haben? Und wenn man das mal sauber denkt und mal drüber nachdenkt, da gibt es da ohne Ende viele Möglichkeiten.
Sich Steuerboxen, was soll ich mir da vorstellen?
Ja, wirst du sehen, wenn es rauskommt. Im Frühjahr wird es, Januar, Februar, März wird es rauskommen.
Jetzt können wir Februar, März, jetzt können wir wie viele Wochen nicht mehr ruhig schlafen, Klaas?
Wieso? Ich weiß bereits, dass denn gezinkte Boxhandschuhe, mit denen ich dir ein paar verpassen kann. Das ist auch Logo.
Ja, irgendwie
was anderes kann ich mir bei Steuerboxen gar nicht vorstellen.
Ja, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich sein. Aber man kann ja mal zusammenfassen, was du ja eigentlich machst. Dem Grunde nach hast du eine normale Kanzlei, ja, was dahinter steht mit natürlich, ich sag mal, vielleicht durchoptimierteren Prozessen, also gegenüber der einen Kanzlei mehr, gegenüber der anderen vielleicht weniger, aber dem Grunde nach das gleiche Prinzip. Du hast ein Marketing, was sehr, sehr aggressiv und offensiv ist und zwar auf beiden Seiten, also bei der Mandantengewinnung, aber eben auch bei der Mitarbeitergewinnung. Und du gibst natürlich eben auch ein gewisses Versprechen ab, was du dann ja eben auch selbst kontrollst, wie du es gesagt hast. Was mich noch interessiert, wenn ich jetzt mal dein Steuern-Nein-Danke nehme und ich sag mal, da hast du jetzt, keine Ahnung, 800 Tipps drin, ja, oder wie viel auch immer, oder 500 oder 300, ist auch völlig wurscht. Und jetzt kommt der Mandant zu dir und du trittst ja unter den Slogan Steuern-Nein-Danke auch ganz lange auf. Und jetzt muss ja irgendjemand, wie du das gesagt hast, auch strukturiert eigentlich in das Neumandat gehen und sagen, so, welche Lebenssachverhalte stehen hinter diesem Mandanten und welche Steuerentlastung sind sozusagen dann denkbar? Ja, also welche Tools könnte ich bei ihm anwenden, die er bisher nicht kennt? Wie machst du das? Also gerade bei 150, wir haben ja über das Onboarding gesprochen, wo du sagst, du hast ja ein oder zwei Verrückte, die nichts anderes machen und das eintickern. Aber jetzt geht es ja eigentlich nochmal zur Sache, Lebenssachverhalte aufnehmen, gucken, was er wie optimieren kann. Wie machst du das?
Also du hast die Situation zum Beispiel, dass wenn du jetzt hingehst und die Situation hast, dass du sagst, hier, um Lebensverhalte zu sortieren, kannst du hingehen. Du kannst ja mal alle deine Mandanten in eine große Liste schreiben. Weil ganz praktisch, wenn du eine Excel-Liste machst, dann schreibst du mal rein, wie groß ist der Gewinn. Und wenn der Gewinn eine gewisse Größe hat, dann kannst du daneben die Gesellschaftsform schreiben. Und dann wirst du einfach aufgrund der Gesellschaftsform ab einem gewissen Gewinnbetrag überlegen müssen, ob der noch in der Richtung Gesellschaftsform unterwegs ist. Dann hast du ja schon aus deiner Eigenauswertung deiner Mandanten kannst du ja schon deine Beratungsanlässe raussortieren. Dann guckst du nach, wer ist zum Beispiel in Form einer GmbH unterwegs? Und bei wer hält diese GmbH-Anteile eben über eine Holding und wer hält sie privat? Hast du wieder die nächsten Beratungsanlässe verifiziert? Dann legst du nach, wie viele Leute hast du? Wer hat Kinder? Dann kannst du nachher, dann kommst du halt für Stück, kannst du ja rein statistisch gesehen die Beratungsanlässe in einer Datenbank zusammentragen und die dann einfach ziehen. Und dann ist das nur die Frage der Zeit, dann auch deines Geschickes dann, wenn du die Kunden ansprichst, sagst du, guck mal, du hast jetzt zwei Kinder, hast du schon mal darüber nachgedacht, Einkommen auf die Kinder zu übertragen, damit die Kinder wenn die 18 sind, schon ein eigenes Vermögen aufgebaut haben.
Bleib mal konkret. Ja? Also ich komme jetzt an. Mhm. Ist das dann ein Prozess, der bei dir auch, ich sag mal, über einen Zyklus 1-2 Jahre läuft? Oder ist das ein Prozess, pass auf, du kommst zu mir und jetzt sozusagen durchleuchten wir dich mal und gucken mal, was wir genau machen können. Und am Ende kommen Handlungsstränge, die man dann in Etappen umsetzt. Aber sozusagen der Mandant weiß schon, aha, hier ist mein Potenzial. Und vor allem, wer macht das? Läuft das maschinell, indem ich die Daten dort eintrage? Macht das ein Berater? Wie findet das statt?
Also in dem Augenblick, das muss man, sind der Weg des Kunden entscheidend. Ja, also wenn wir Bestandsmandate haben, dann müssen wir den Bestand analysieren. Da haben wir das Mandat schon. Da müssen wir im Bestand eben schauen, wie ist das Mandat, was hat das für Parameter? Da müssen wir aus dem Mandat heraus quasi die Initiative von uns selbst ergreifen, auf das Mandat zugehen. Der Mandant wird da nicht kommen. Also von selber aus. Das heißt, wir sind in der Impulsverpflichtung. Und zu sagen, du, das und das könnte man bei dir machen, soll man nicht mal uns unterhalten. Bei den Mandanten, die von außen zukommen, ist es so, dass wir ein bisschen unterscheiden, was ist das für eine Größe des Mandates. Also nehmen wir einfach mal an, da hast du irgendeinen Existenzgründer, der 20.000 Euro Umsatz macht, den brauchst du halt nicht so, sag ich mal, zu sortieren. Der muss ein bisschen mehr Aufklärung haben zum Thema, was er alles von der Steuer absetzen kann, wie Reisekosten funktionieren oder was auch immer. Wenn du aber einen Unternehmer hast, der dann 2 Millionen Euro Umsatz macht und auf dem Weg nach oben
ist. Aber warte mal, bleiben wir mal, ja? Ich sag mal bei Schritt 1. Jetzt sagst du, okay, den kläre ich ein bisschen auf, wie Reisekosten, wie machst du das dann? Also kriegt er dann ein Video von dir? Kriegt er ein persönliches Gespräch? Kriegt er eine Checkliste?
Es kommt ja immer auf den Kunden an. Wenn wir jetzt, der eine Fall ist, der Kunde ist bei uns, dann müssen wir den aktivieren.
Nee, den lassen wir mal weg. Wir sind
ja, lass mich da einfach, ich kann jetzt sagen, dann hast du den Kunden, der dann zu uns kommt, dann sortieren wir, was ist der Kunde. Das heißt, in dem kleinen Fall haben wir jetzt noch nicht, bieten wir demnächst dem die Möglichkeit an, Videokurse quasi für sich selber runterzuladen. Quasi, ich höre euch jetzt gerade nicht mehr. Könnt ihr mir kurz eine Rückmeldung geben, ob ihr noch
da seid? Ihr könnt sich aber weiter hören und
auch wenn du gerade unglücklich eingefroren bist. Wie immer im genau richtigen Moment.
Also, ja, dann bist du, bei mir war gerade die Verbindung weg. So. Ja, nee, ich sage, das heißt, da haben wir die Leute, das heißt, denen werden wir zukünftig dann, also den kleinen Existenzgründern, eine Plattform anbieten, wo die Einsprachdinge für sich nachsehen können. Und denjenigen, die zu uns kommen und Steuersparpotenzial haben, die gehen durch unsere Analyse durch. Unsere Wertschöpfungskette ist eigentlich so, dass jemand, der das Potenzial hat, erstmal in die Analyse geht. Von der Analyse dann entweder in die Umstrukturierung oder eben danach ins Mandat oder ins Mandat und Umstrukturierung. Das ist halt unsere Produktkette, die wir eben haben. Und wenn er erstmal in unserem Bereich drin ist, wir werden im nächsten Jahr einen Newsletter entsprechend schaffen, wo wir jede Woche einen Steuertipp raus haben, wo wir sagen, wir geben das auch in eine große Masse, damit wir die Leute erreichen, denn nicht jeder hat Lust, das zu machen. Dann haben wir die Situation, dass wir das Buch, was ich geschrieben habe, unseren Kunden quasi angedeihen lassen wollen, ne? Entweder wir eben das jetzt erwerben oder denen das irgendwie zur Verfügung stellen, damit sie eben dann auch diese Informationen, weil die Typen sind ja alle unterschiedlich. Es gibt Mandanten, die wollen alles selber erarbeiten. Es gibt Mandanten, die wollen, dass man selber für den die Entscheidung fast schon trifft. Ja, das ist halt, zumindest sind meine Mandanten alle unterschiedlich. Vielleicht ist das bei euch anders, aber ich kann halt nicht sagen, dass es einen Prozess gibt, der auf alles stimmt. Sondern mein Ziel ist, dass jeder analysiert worden ist, dass jeder das Potenzial da hat, dass er dann von uns genannt hat, dass da Potenzial da ist und dass wir das Potenzial dann auch angeboten haben. Und wenn er es dann nutzt, ist gut. Und wenn er es nicht nutzt, bin ich auch raus. Also da habe ich auch keinen Stress mit.
Das sehe ich auch so, wenn du das Angebot machst und es will halt jemand nicht. Aber das ist ja schon die Frage, also wir bleiben mal bei unserem Einstieg, ne? Sozusagen, dass das Teufelsadvokat hier sitzt und dann sagt man natürlich, naja, der sagt alles, wie es theoretisch geht, aber am Ende kommt der gleiche Bums raus wie bei uns auch, ja. Und deswegen ist das eine ja tatsächlich, wie nehme ich es an, ne? Also, und was mache ich dann konkret aus dem, was ich ihm ja vorher vorgetragen habe, weswegen ich ihn vielleicht auch für mich gewinnen konnte. Und das zweite, was dann natürlich genauso spannend ist, jetzt kommen wir zu auch deinen Bestandsmandaten. Wir bleiben mal zum Beispiel beim PKW. Und jetzt macht man den Jahresabschluss für den Mandanten und der hat eine neue Karre und wir bleiben mal bei den 52 Möglichkeiten. Ich versuche sie die ganze Zeit nachzurechnen, so hoch komme ich nicht, aber vielleicht können wir uns nochmal austauschen. Oder wenn du sie aufzählen kannst, dann kriegst du ein McDonald's-Menü deiner Wahl, wenn du das jetzt machen kannst. Also ein hoher, extrem hoher Einsatz hier. Aber wir sagen mal, es gäbe 52. Und wie stellst du dann sicher, dass ein Jahresabschlussbearbeiter das wirklich durchcheckt? Weil zumindest für mein Empfinden ist das ja ein Versprechen, was du nach außen gibst. Hey, pass auf, bei mir kriegst du alle legalen Gestaltungsmöglichkeiten, die es so gibt. Ja. Und jetzt ist es, glaube ich, bei vielen Kollegen so, ja, das weißt du auch. Die Frage ist bei den meisten doch eher, wie kriege ich das auf die Straße mit meinen Mitarbeitern, weil das eben nicht ein Berater alleine leisten kann, zumindest wenn er, weiß ich nicht, 15 Leute hat, kann er das, glaube ich, schwerlich hinbekommen. Wie schaffst du das? Wie gehst du damit um? Das finde ich nochmal eine spannende Sache.
Genau, also nehmen wir mal an, das sind ja zwei verschiedene Sachverhalte, die du jetzt genannt hast. Einmal die Bilanzoptimierung, das andere ist, wie geht man mit seinem Auto um. Lass uns mal einfach eins nach dem anderen. Wenn man seinen Jahresabschluss optimiert, ja, dann hat man ja seine Positionen, wo man sagt, die sollten geprüft werden. Ob der eine jetzt nun eine Checkliste hat, der andere Pro-Check nutzt und so weiter, das spielt ja am Schluss, das ist ja alles nur Werkzeuge. Am Schluss geht es darum, dass eine gewisse Anzahl von Informationen gecheckt worden sind. So, und damit die einfach abgearbeitet worden sind. Wenn man die abgearbeitet hat, dann hat man ja in der Regel schon mal eine deutlich höhere Qualität in dem Ergebnis. Wobei wir immer sagen, die Qualität hängt immer von dem Ziel ab, was man erreichen möchte. Aber sei es mal dann, dass das Ziel jetzt hier die Steuerreduktion ist. Das heißt, ein einfaches Beispiel, habe ich alle Rückstellungen schon abgeprüft, die überhaupt denkbar sind. Die Frage ist ja zum Beispiel, wir haben uns gestellt, welche Rückstellungen sind steuerlich zulässig. Dann guck mal im Netz, gehst du mal NWB, IWW und wie sie alle da durch. Da findest du keine abschließende Liste. Wir haben die alle zusammengetragen. Wir haben jetzt aktuell, glaube ich, um die 144 steuerlich zulässige Rückstellungen. Das ist ja wie eine Gatling-Gun. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich das Ding einlade, da kann ich ja durchfeuern. Da brauche ich ja gar nicht mehr. Da sind auch Exoten bei, natürlich, aber da sind so 50 Dinge, so Evergreens, die immer stattfinden. Und wenn ich einen normalen Jahresabschluss reingucke, dann sehe ich 4 Rückstellungen, dann ist der andere schon, dann ist das zu wenig halt einfach. Ne? Und ich, damit ich einfach mal ein Beispiel gebe, wie trivial das ist, ja, weil es alle vergessen. Ich finde, in jedem Jahresabschluss finde ich die Rückstellung für den Jahresabschluss. Aber die Rückstellung für die Monatsbuchhaltung November und Dezember finde ich nicht. Und die findet halt im Januar und im Februar statt. Wieso sind die da nicht drin? Der weiß doch, dass die noch kommen. Der Steuerberater weiß es selbst, der schreibt die Rechnung selbst. Wieso steht das nicht drin? Mal so ein ganz triviales Beispiel zu nennen. Eigentlich muss die in jedem Abschluss drinstehen. Und wenn das nicht drin steht, fehlt die einfach. Dann ist das einfach nicht richtig. So einmal ein Beispiel. Und jetzt zum Thema Auto. Beim Thema Auto ist es so, wir bieten dann konkret dem Mandanten an, du sollst nicht mal deine Autosituation anbieten, die mal optimieren. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also die Frage ist, ist man der richtige Sachbezug? Ist es der richtige Ort? Ist es das richtige Fahrzeug? Ist der richtige Zeitpunkt? Und. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Da kann man ein Beratungsprodukt ausmachen.
Das ja, ist das Thema Auto. Warte mal. Jetzt, ja? Also das verstehe ich, dass ich das als extra Dienstleistung ihm anbiete. Mhm. Aber es läuft praktisch nicht so. Ich sag mal, indem du jetzt bei Küpper und Partner, sagt man so, du machst deinen Jahresabschluss. Super, das checken die automatisch ab. Das kannst du auch nicht leisten, sondern du bietest, wenn jemand drauf kommt, zu sagen, hey, neues Auto, pass auf, wir können das mal genau durchgehen in einem besonderen Dienstleistungsprodukt, keine Ahnung, kostet 1.000 Euro oder was auch immer. Und da sage ich dir optimiert, welche Wahlrechte du hast. Ich brauche ein bisschen Sachverhalt von dir, willst du es später verkaufen, willst du behalten, hast es geleased, bla bla bla, gehen wir alles durch. Das heißt, es findet nicht automatisiert statt, immer quasi, sondern nur gegen Auftrag.
Also das Ziel, was wir anstreben in diesem Jahr, ist eine Datenbank, die über alle Mandate mit allen für uns Beratungsprodukten, die wir da drin haben, und wir haken ab, ist der für geeignet oder nicht geeignet. Nehmen wir einfach mal, wir haben jetzt 4.000 Mandate, ja, haben wir. So, und da ist es ja für mich ein einfaches, wenn ich jetzt mal ein Beratungsprodukt habe, was für alle die mit Kindern relevant sind, dass ich alle die mit Kindern herausfinde und denen das anbiete. Das ist ja, die Leute haben, sind schon bei uns, ich kann die ansprechen und kann dieses Volumen sehen. Nehmen wir mal einfach an, 10% der Mandanten würden dieses Beratungsprodukt haben wollen. Und dieses Beratungsprodukt kostet, was weiß ich, 5.000 Euro. Dann habe ich bei 400 Mandanten, die dann da sind, also bei 4.000 sind bei 400 Mandanten, mal 5.000 Euro, da mache ich mal einen ordentlichen Umsatz, da kann ich auch schon mal ein bisschen Gedanken darüber verstellen, wie ich diesen Prozess so optimiere, dass der Mandant ein richtiges geiles Erlebnis dabei hat, dass der ein richtig geiles Produkt bekommt. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie kann dieses Produkt so ausgearbeitet sein, dass der Kunde das erleben kann und dass der nachher auch am Stammtisch sagt, guck mal, ich habe hier was Geiles gemacht. Das hat mir richtig Spock gebracht. Das hat mir richtig Spaß gemacht, das zu machen. Aber das heißt, so rumdrehen wir. Das heißt, Anzahl der möglichen Sachverhalte, dann ein Preis, den man sich gedanklich in irgendeinem, das muss ja immer etwas mit dem Nutzen zu tun haben. Also das heißt, du kannst nicht für irgendwas, was 500 Euro Steuervorteil bringt, 5.000 Euro verlangen. Das hat ja keinen Sinn. Du musst also schon großen Kundennutzen haben, aber dann einen Preis drauf zu kleben, dann hast du eine Summe X, die du als Zielumsatz erreichen kannst. Und dann musst du diesen Zielumsatz mit personeller Ressource, mit Know-how oder anderen Dingen halt einfach füllen. Und so gehen die halt vor.
Also ich finde den Ansatz von dir ganz interessant. Im Grunde, ich mache es jetzt mal ketzerisch, ne, Burkhard? Und du darfst mir auch gleich sagen, warum das Blödsinn ist oder nicht. Also ich mache eigentlich den Kram wie immer, aber ich zeichne mich dem Grunde nach frei, weil ich dem Mandanten zu allen Optimierungen ein Angebot mache. Und das kann er halt annehmen oder kann es halt bleiben lassen, soll aber hinterher nicht rumheulen, wenn er es nicht will. Ja, und weil das ist ja, wenn du das jetzt mal vergleichst mit den, glaube ich, Durchschnittskolleginnen und Kollegen, also zumindest wie ich sie erlebt habe, die haben ja eher den Anspruch, ich sag mal, du zahlst einmal Jahresabschlussgebühr und die Buchführung und damit haben die eigentlich das Leben des Beraters gekauft und damit gestalte ich alles, tu alles, mach alles und eigentlich ist ja die Idee zu sagen, ich nehme mich zurück und sage, ja, ich mache da Daily Business tatsächlich. Also ich finde so eine Checkliste mit Rückstellung und so weiter, das ist ja durchaus Standard. Da hängt es dann eher daran, wendet der Mitarbeiter wirklich an, ne? Und wie ist meine Qualitätssicherung intern, bla bla, kennen wir alle. Läuft halt mal besser und mal schlechter, sind wir, glaube ich, alles Menschen, ne? Aber zu sagen, ich habe die echten Gestaltungsmöglichkeiten, die sind nicht automatisch mit drin, indem du den Jahresabschluss bei mir machst. Ich erkenne aus der Jahresabschlusstätigkeit nur, dass du dort Bedarf hättest. Und wenn du Bock hast, kriegst du gegen ein gewisses Entgelt diese Leistung optimiert und dann zieht es ja in den Folgen durch. Und das ist ja
spannend. Ich gebe da mal eine dreigeteilte Antwort. Also erstmal, die Jahresabschlüsse sind bei uns optimiert. Das ist bei mir Voraussetzung, weil ich bin jemand, der von der Bilanz her kommt und die Bilanz immer beherrschen möchte und dort schon das optimale Ergebnis erreichen möchte. Das betrifft aber noch mehr als nur den Gewinn. Das geht auch um die bilanzielle Darstellung des Eigenkapitals und anderer Strukturen hinaus.
Würde ich aber wieder an McDonald's Essen gegenwetten. Und zwar, ich würde wieder an McDonald's gegenwetten. Also, was ich damit meine, wenn ich deine Mandantenliste nehme und ich dürfte 10 wahllos raussuchen und du würdest mir die Abschlüsse anonymisiert schicken, bin ich mir sicher, also wenn es wahllos ist, also du weißt ja, bei welchen Mitarbeitern das super läuft und so, ne, wenn es wahllos ist, dass es Optimierungsbedarf gibt, da kannst du nie bei 100%, das halte ich für ausgeschlossen.
Nehmen wir einfach mal hin, dass wir gewisse Mechanismen integriert haben, sodass wir eine höhere Beratungsqualität dort sicherstellen können. Das mag vielleicht nicht immer die absolut perfekteste sein, die man erreichen kann, aber eine deutlich höher als die, der Markt hat. So. Zum Zweiten ist es so, das ist jetzt mal zwei ganz große Bausteine, wichtige Tipps für die Berufskollegen. Zum einen, jeder Berufskollege kann seinen Umsatz massiv steigern, indem er einfach den Mandanten nach den Dingen fragt, ob er die haben möchte. Also wenn er 100 Mandanten hat und fragt ihn nach, keine Ahnung, weißt du was, keine Ahnung, du hast bisher ein Einzelunternehmen, willst du nicht über eine GmbH nachdenken, kann er seinen Umsatz steigern. Punkt. Er muss nur fragen. Also das heißt, das liegt ja an ihn selbst, an dem Berater selbst, dass er diesen Umsatz akquiriert. Meine These Nummer 1. These Nummer 2 ist, das ist genau einer der Grundfehler vieler Kollegen, dass sie glauben, der Mandant hat den Jahresabschluss bezahlt und damit sind auch alle Gespräche mit dem Steuerberater alle inkludiert. Das halte ich für einen strategischen Fehler, weil die Gebührenordnung sieht das auch nicht vor. Die Gebührenordnung sieht steuerliche Beratung nicht als Beratung in einem Jahresabschluss. Und selbst wenn man nur die Gebührenordnung nehmen würde und nimmt dann einfach diese Mittelgebühr, ich weiß gar nicht, wo die liegt, 125 Euro pro Stunde oder sowas, keine Ahnung, beim Steuerberater, dann ist das aber eine getrennte Leistung, die er da erbringen kann. Selbst wenn er nur diese Stunde abrechnet. Oder 150, weiß nicht genau, was jetzt drin steht. Habe ich gerade nicht auswendig. So, das ist also. Aber, und das ist die allerwichtigste Botschaft, das ist den Steuerberatern gar nicht richtig bewusst. Alle anderen Branchen suchen nach dem Abo-Modell mit Kaufzwang. Die Steuerberatung ist das perfekte Geschäftsmodell. Wir haben das Abo-Modell, was alle anderen suchen, mit Kaufzwang. Und wenn man es richtig macht, mit auch einer hohen Rendite. Ja, also wir streben in allen Kanzleien eine Rendite von 30% an. Ja, also das trägt 30% nach Tätigkeitsvergütung. Das heißt, Abo-Modell mit Kauf, das muss man sich klar machen. Ich glaube, das ist einer der strategischen Fehler in der Branche, dass man sagt, wir müssen in andere Tätigkeiten ausweichen, obwohl wir das perfekte Geschäftsmodell haben. Also ich glaube, dass das einfach ein Irrglaube. Die Leute suchen nach etwas und die sitzen selber auf dem Schatz. Das ist wirklich so eine ganz, ganz merkwürdige Situation, weil die Steuerberater, wir haben die Daten, wir haben die Kunden, wir haben diesen Zugang, den andere nicht haben. Wir nutzen den nur nicht.
Ja, man hat ja auch das Vertrauen, ne? Also das muss man auch mal sagen, man hat auch das Vertrauen des Mandanten, wo wir es viel einfacher haben. Also den Punkt würde ich dir blind mit unterschreiben. Also Da stimme ich 100% mit ein und singe mit im Chor. Und jetzt ist hier die Frage, im Engelschor, ja, oder im Teufelschor? Und ich würde mal sagen, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist, ich glaube, das dürfen wir jetzt unseren Zuhörern überlassen.
Ich hätte noch gerne ganz kurze Antworten zum Schluss. Du hast ein Wort zwischendurch genannt, das ist eins meiner Lieblingsworte. Und wenn du da zwei Sätze zu sagen könntest, würde es mich glücklich machen. Standardisierung, was ist das bitte?
Also ich kann dir mal ein konkretes Beispiel geben in der Praxis, wie Standardisierung aussehen kann in der Praxis. Du kannst hingehen bei all deinen Mandaten und sagen, alle individuell beschrifteten Konten des Vorjahres, die nicht gebucht sind, löschen. Du kannst hingehen, alle Bankbuchungen in den Banklernmanager, alle Lerndateien, die nicht genutzt werden, löschen. Du kannst hingehen, alle Kontenrahmen auf einen Kontenrahmen vereinen. Du kannst hingehen, alle Strukturkontenrahmen auf einen Strukturkontenrahmen vereinen. Du kannst hingehen, in den Stammdaten überprüfen, ob überall alle, sag ich mal, Unternehmensgegenstände eingetragen sind. Du kannst hingehen.
Das heißt, und ich erreiche damit was?
In dem Augenblick, wenn du, am Schluss ist das ja eine riesengroße Datenbank. Wenn man hart am Kontenrahmen bucht, also Individualität versucht zu vermeiden, wenn der Kunde sie nicht extra bereit ist zu bezahlen, dann hat man einfach eine niedrige Anzahl an potenziellen Fehlerquellen. Das heißt, die Systematik innerhalb der Daten auf SK04 oder SK03 ist hochgradig effizient. Wenn man die richtigen Konten anbucht, übernimmt das System eine Vielzahl von Steuerberatungsaufgaben, ohne dass wir Handlungen vornehmen, die zu Konten zuordnen und so weiter. Und es macht für mich wenig Sinn, wenn wir aus Beliebigkeit des Mitarbeiters oder des Kunden aus von diesem System abweichen, ohne dass es einen großen Mehrwert gibt für diese Abweichung und dadurch einfach Fehlerpotenzial die Tür öffnen, was noch ein Löcher ist. Und Standardisierung ist ein Teil unseres Systems. Wir haben alleine über 20.000 Mannstunden in die Datenbank investiert. Das ist ein Teil unseres Effektes, weil wir einfach überall Haken gesetzt haben, wo man Haken setzen könnte. Das ist Einheitsbilanz, das ist Steuerberater, das ist Empfangsbevormigter ich da und da kann ich ganz viele Dinge sagen, wo wir einfach die Standards hochgetrieben haben mit dem Ziel, dass das System einfach reibungsloser läuft, ja, und damit einfach zu weniger Fehlerpotenzial führt. Und jeder Fehler führt zu wieder Störung, jeder Störung kostet Geld und führt am Schluss zur Unwirtschaftlichkeit.
Okay, vorhin habe ich rausgehört, so sinngemäß, ja, also Digitalisierung ist im Grunde durch, ja, also der Buchhaltung und so weiter. Trotzdem, hast du so etwas wie ein Lieblingstool in deiner Kanzlei oder in?
Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Experiment. Wir gucken ja immer in anderen Branchen. Es gibt eine wunderbare Branche, wo man sich immer anlehnen kann. Das sind zum Beispiel die Branche der Gamer. Was machen Gamer anders in der effizienten Benutzung von Tastaturen und Mäusen? Ja, und da gibt es halt genügend Dinge, genügend Situationen, die haben andere Tastaturen, die haben programmierbare Tastaturen. Die Frage ist, kann man mit solchen Hilfsmitteln den Erfassungsprozess vereinfachen? Es gibt zum Beispiel, das ist das, was ich jetzt mir gerade angucke, ein saugeiles System von Elgato, das nennt sich Steam Deck. Das ist also wirklich wunderbar. Das ist eine Tastenkombination, die man hinlegen kann. Viele im Videoschnitt und so weiter nutzen das, aber in unserer Branche nicht. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes als eine große Anzahl von programmierbaren Tasten. Weil wieso nicht die wichtigsten Programme da drauflegen und dann draufklicken und dann geht das Programm direkt auf. Das heißt, mit einem Knopfdruck habe ich normalerweise einen Prozess, der 1,5 Minuten dauert, eben dann auf ein paar Sekunden verkürzt. Und wenn ich dann sage, ich habe 150 Leute im Ansatz, dann ist dieser Knopfdruck mal so in 4 Minuten eine riesige Zeitersparnis. Das heißt, umso höher der Multiplikator ist, den ich da drin habe, umso höher ist dann auch die Wirtschaftlichkeit einer strukturellen Veränderung. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich gerade mit experimentiere und sage, wie kann ich dieses Tool, was ich extrem geil finde von der Haptik und so weiter, wie kann ich das in unserem Prozess so anbinden, dass der Mitarbeiter dadurch eine Arbeitsvereinfachung hat?
Okay, gut.
Das hört sich doch nach einem reizvollen Thema für die Kolleginnen und Kollegen an. Also ihr müsst 300 Stunden Call of Duty spielen, um ein Gefühl für eventuelle Verbesserung zu bekommen. Und übrigens, Klaas, du musst diese tolle Endüberleitung, ja, die ich vorbereitet hatte mit Chor und Engel und Teufel, ja, also wie du die auch nur ansatzweise jetzt irgendwie hinbekommen möchtest, da bin ich sehr gespannt. Ja?
Ich sag einfach halt den Rand, Mario. Was mich nämlich auch noch interessiert, du bist ja erst nicht seit gestern fleißig und klug. Ja? Also du hattest ja vorher auch schon eine Kanzlei, wo viele mit zufrieden sind und denken, Mensch, läuft doch wunderbar. So, ja. Jetzt hast du dich aber auch, du hast es ja vorhin erwähnt, ne, baulich Kräuter hast du dich ja auch ein bisschen coachen lassen. Was haben die für dich für einen Unterschied gemacht?
Ich glaube, also der mich am meisten inspiriert hat, ist der Kräuter, einfach weil er einen anderen Ansatz hatte bezüglich des Mindsets, bezüglich der Frage, wie man, welche Dinge man denken kann. Und ich kann den Steuerberaterkollegen nur entsprechend empfehlen. Der hat immer so ein Seminar, das nennt sich, glaube ich, Entscheidung Erfolg, das mal zu besuchen, sich da mal was anzusehen und vielleicht auch mal bereit zu sein, auch mal das VIP-Ticket zu bezahlen, damit es auch wehtut, ja, weil es auch dann irgendwie 1.000 Euro mehr kostet oder so. Und dann sich einfach mal inspirieren zu lassen von der Dynamik eines solchen Tages. Und ich glaube, der ein oder andere wird dabei vielleicht schon einen Augenöffner bekommen und sagen, irgendwas läuft im Leben verkehrt, weil da so der Spiegel vorgehalten wird für das, was man tut. Und man kann das ja so weiterhin tun oder man kann etwas dagegen tun. Ich habe meine Entscheidung gefällt vor einiger Zeit und habe meinen Weg gefunden. Der mag nicht der richtige Weg sein allgemein. Der ist für mich der richtige Weg und jeder Kollege muss für sich für den richtigen finden. Und ich wünsche mir, dass aus diesem Podcast hervorgeht, dass möglichst viele Kollegen schauen, wie sie ihrem Mandanten besser helfen können. Denn dann wird der Mandant sie entsprechend auch mit mehr Vergütung belohnen und entsprechend das alles besser machen. Und damit können wir insgesamt Deutschland zu einem besseren Standort machen.
Das ist noch ein schöneres Schlusswort und ich muss es schon wieder verhunzen. Also die gleiche Botschaft.
Beckmann. Mann, Mann.
Ich sitze auf dem VIP-Sitz und höre dieselbe Botschaft wie 20 Reihen weiter hinten. Es muss tatsächlich das finanzielle Opfer sein, damit ich anders zuhöre.
Nein, es ist
was
anderes. Ja, natürlich. Aber es ist was anderes. In dem Augenblick, wenn ich bereit bin, etwas zu investieren, dann bin ich auch bereit, die Zeit, die ich mir, dann auch mein Invest auch nicht zu gefährden. Das heißt, wenn ich hingehe und ich kriege ein Buch geschenkt, werde ich es vielleicht lesen. Gehe ich in eine Buchhandlung und kaufe mir das, werde ich es wahrscheinlich lesen. Weil ich habe ja einen eigenen Beitrag dazu geleistet. Das ist einfach nur dahin, dass man selber, wenn man sich engagiert, sich auch selbst verpflichtet zu den Erfolg, dass man das eben nicht einfach so macht. Und wenn jeder, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, Dinge, die man geschenkt bekommen hat, nimmt man vielleicht nicht ganz so, sag ich mal, wahr, wie Dinge, die man vielleicht in dem Augenblick sich selber erworben hat, weil man da einfach oder Geld für bezahlt hat. Und diese Schmerzstelle, also das kann ich auch so sagen, das ist der alte Preis. Ich habe zum Beispiel für diese Mastermind beim Dirk Kräuter einen 6-stelligen Betrag bezahlt, dass ich dabei sein kann pro Jahr. Also damit man das ungefähr vorstellen kann, um mit diesem Wissen und den anderen Dingen da vertraut zu sein. Aber meine Kanzlei ist auch von, glaube ich, 2 Millionen jetzt auf 16 Millionen oder 17 Millionen Euro Umsatz gestiegen.
Also Klaas, ich würde sagen, um unseren VIP-Mitgliedern auch zu helfen, ja, nur um ihnen zu helfen, sollten wir den Preis von 199 auf 19.990 Euro pro Monat erhöhen. Und wir tun das, ja, um den Kolleginnen und Kollegen einfach weiterzubringen, die richtigen Schritte zu machen. Also ich würde sagen, hier können wir aufhören. Ich glaube, wir müssen es noch ein Jahr machen. Danach sind wir in der Quelle des ewigen Reichtums. Und wie gesagt, liebe Zuhörer, entscheidet, haben wir mit dem Teufel oder mit einem Engel oder vielleicht ganz einfach mit einem ganz qualifizierten und engagierten Kollegen gesprochen. Macht euch euer eigenes Bild. Was man in Summe, glaube ich, auch sagen kann, was daraus auch nochmal interessant ist. Ich glaube, immer bevor man über andere urteilen sollte, sollte man sich damit beschäftigen. Danach darf man die immer noch doof finden. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber einmal damit auseinandersetzen, wer ist das, was macht er, was kann er, kriegt das geschenkt, war er fleißig, war er nicht fleißig und dann sein Bild dazu machen. Glaube ich, das ist in allen Lebenslagen klug. Ob es Burkhardt ist, ob es Alex Fischer ist, ob es Klaas ist, wo das Urteil sehr schnell fällt, ist halt ein Idiot und sehr limitiert, aber dafür irgendwie ein bisschen liebenswert. Und ja, über mich möchte ich jetzt gar keine Worte verlieren zum eigenen Selbstschutz.
Ja, eigentlich wollte ich dir Burkhardts Boot zu Weihnachten schenken, aber das habe ich mir jetzt
gerade verdammt
wieder anders überlegt.
So, also bis demnächst würde ich sagen. Und vielen Dank.
Ja, Burkhardt. Also schönen Dank. Das denke ich auch. Und bist sehr durchgetaktet, also dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung. Tschüss.